Folge 169, liebe Advantagerinnen und liebe Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge, zu einem neuen Jahr des Advantage Podcasts. Es hat ein bisschen gedauert bis zur neuen Folge. Es hatte aber ausschließlich positive und sportliche und organisatorische Gründe und begrüße euch recht herzlich und vor allem auch meinen Co-Host bei sich zu Hause, Daniel Wolimassur. Frohes neues Jahr und grüß dich.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, es sind alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich freue mich auch, dass wir jetzt endlich die erste Folge zusammen aufnehmen können in diesem neuen Jahr. Und du hast es gesagt, es waren positive Gründe, die dazu geführt haben, dass wir die Folge ein bisschen aufgeschoben haben. Wir wollten eigentlich schon eine veröffentlicht haben, aber haben gesagt, natürlich vor den Australian Open müssen wir was bringen. Und jetzt hat es zeitlich natürlich auch endlich hingehauen. Ich bin von meiner Turnierreise zurück und du hast dir auch ein bisschen Zeit freigeschaufelt, damit wir es hier zusammen machen können.
Ja, Wolli hat rechtzeitig verloren vor den Australian Open. Also da geht schon der Podcast natürlich auch vor, ne?
Ja, ich habe extra ein Turnier gespielt, wo Samstag Finale ist. Also ich hätte sonst heute auch abends auf jeden Fall gekonnt.
Stark. Ja, gut, dann doch nicht absichtlich. Nee, ihr wisst es natürlich, hauptberuflich ist Daniel nach wie vor Tennisprofi und auf einem sehr guten Weg. Wir wollen heute deswegen auch zu Beginn ein bisschen über Wollis persönliche sportliche Situation reden. Im Fokus stehen natürlich die Australian Open. Wir nehmen heute am Samstag, den 17. Januar auf und in der Nacht zum Sonntag geht das Turnier los. Deswegen werden wir jetzt hier keine klassische Auslosungsvorschau machen oder uns mit solchen Sachen beschäftigen, die dann in 1-2 Tagen überholt sind. Wir haben ein paar Themenschwerpunkte gesetzt. Wir wollen über das PTPA aus von Djokovic noch reden und ein bisschen seine sportliche Situation, über die Deutschen mit Fokus auf Zverev und Lys noch 1-2 andere Sachen, Alcaraz und was er über seinen Trainer bzw. das Trainer ausgesagt hat, weil wir das hier auch ausführlich gesprochen haben. Aber wir werden jetzt nicht jedes einzelne Thema, das in den letzten Wochen, ihr wisst das, Tennis schläft nie, aufarbeiten und unsere Schwerpunkte setzen und mit euch da ein bisschen Spaß haben. Hoffen, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid. Bei uns hat sich auch ein bisschen was geändert, Wolli. Wie du weißt, wir sind jetzt mittlerweile, wie lange arbeiten wir zusammen? 1,5 Jahre, richtig?
Genau, also 1 Jahr und 7 Monate, würde ich sagen.
Genau.
Ich weiß es so genau, weil es natürlich schon noch eine Riesenqual ist. Deswegen, ich mache da immer so eine Strichliste der Monate. Nein, aber ich weiß ja, gut 1,5 Jahren hat das Ganze begonnen.
Wolli hat sich nämlich damals im April 2024,
ja.
Fälschlicherweise direkt auf einen 10-Jahres-Vertrag eingelassen. Nein, Spaß. Wir haben eigentlich, das ist eigentlich auch so lustig, ne? Wir haben ja eigentlich gar nichts festgelegt eigentlich, ne? So, das war so ein bisschen so Urvertrauen auch. Also, wir haben uns gut um die Struktur des Podcasts gekümmert und um die technischen Sachen und was wir inhaltlich machen wollen. Aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie schriftlich festgelegt haben, wir machen das mindestens bis so und so, ne?
Ja, ich habe da direkt den ersten Fehler begangen, einem Journalisten einfach zu vertrauen. Und hier bin ich jetzt. Also ist echt krass, wie das eigentlich so, sage ich mal, von der Herangehensweise die ganze Zeit im Konsens war. Und wie jetzt eigentlich, ja, wie du sagst, ohne jetzt krasse Verträge zu machen, da eigentlich die ganze Zeit so durchgezogen haben und das eigentlich nie mal auf der Kippe stand oder wir uns darüber Gedanken gemacht haben, natürlich immer nur Gedanken gemacht, wie wir das Ganze verbessern, vorantreiben können. Die Community, die Hörer sind glücklicherweise gewachsen, was uns natürlich immer sehr, sehr viel Motivation gibt. Und ja, so sind wir jetzt hier Anfang 2026 und glaube, haben ein sehr, sehr cooles Tennis-Karriere und auch Podcast ja vor uns.
Ja, man merkt das auch immer, wenn wir jetzt, also unsere letzte Folge ist ja kurz vor Weihnachten gewesen, also gute drei Wochen her. Schreiben uns dann auch Leute, was los, wann Folge und so, ne? Also das ist ja auch was Schönes. Also ein positiver Druck und tatsächlich, egal immer wie viel bei mir im Leben los ist, freue ich mich dann tatsächlich. Also ich bin heute Morgen auch seit Uhr wach, habe schon Tischtennis, Kinder betreut, habe schon gearbeitet 2 Stunden und trotzdem ist es so ein bisschen so mein Tageshighlight. Also um euch draußen zu beruhigen, wir haben keine keine Deadline, kein Ablaufdatum gesetzt, wann wir mit diesem Podcast aufhören wollen. Momentan ist Infinity angesagt, aber wir gucken mal, wie das weiterläuft. Wir haben eine News zu verkünden. Für uns positiv, für die Leute, die es mit uns die Daumen drücken und StammhörerInnen, ist es wahrscheinlich auch positiv, dass ihr euch für uns freut. Der Podcast ist ja seit 2020 und ist ja mehr oder minder, läuft ja nebenher für uns in unserem Beruf. Haben ich erst alleine und dann mit Wolli natürlich finanziell ein bisschen Geld verdient über Patreon. Wir haben mittlerweile wieder 47 Patreons, bei denen wir uns auch herzlich bedanken wollen. Ihr kennt die Struktur ja, ihr könnt ein Monatsabo abschließen, monatlich kündbar. Für ab 2 Euro dürft ihr eigene Fragen einreichen, das ist heute auch wieder geschehen. Ab dem 5-Euro-Paket bekommt ihr einen Extra-Teil. Auch wie heute mit ein paar Minuten extra. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Es ist tatsächlich so, dass es uns jetzt gelungen ist, uns zu öffnen für Werbekunden, was für uns gar nicht so leicht ist, Wolli, weil wir uns ja auch damit identifizieren müssen. Ne? Also wir hätten jetzt schon, so transparent können wir sein, wir hätten eigentlich 3 Monate nach Zusammenarbeitsbeginn hätten wir Werbung schalten können, mit irgendwelchen Firmen, einfach um Geld zu verdienen. Aber das wäre uns nicht gerecht geworden, weil wir auch einen Anspruch haben. Also für mich als Journalist diesen Unabhängigkeitsanspruch und für dich als Spitzensportler, da fallen ja schon mal ein ganzes Segment weg mit Wettkunden, mit bei mir wären es sehr viele medizinische Firmen und so weiter, wenn wir hier regelmäßig über Doping sprechen wollen. Und jetzt haben wir tatsächlich einen ersten Werbepartner gefunden in diesem Podcast. Und es wird in dem Podcast auch ein Werbejingle geben. Also nicht, dass ihr euch wundert, was ist da jetzt plötzlich los. Und unser Ziel ist natürlich, dass das in Zukunft auch regelmäßiger passiert und wir dann mit diesem Herzensprojekt dann auch ein bisschen Geld verdienen. Und das ist für uns natürlich, als wir das finalisiert haben, mit diesem Partner, mit dem wir uns auch sehr gut identifizieren können, die auch aus dem Tennis kommen und gute Arbeit machen, ja, hat uns beide sehr gefreut, ne?
Ja, genau. Du hast es jetzt schon sehr, sehr gut umrissen. Uns war es natürlich wichtig, da auch jemanden an der Seite zu haben, der zu uns passt auf allen Ebenen. Natürlich sind viele Sachen schon ausgeschlossen, vor allen Dingen Wettanbieter, Tabak und Alkoholwaren. Möchte ich jetzt auch keine Werbung für machen. Und genau deswegen bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass wir das Drogenkartell aus Amsterdam an der Seite haben. Nein, natürlich nicht. Das erfahrt ihr später.
Genau. Ich bin in so einer Loophole drin, nachts, wenn ich nicht schlafen kann, in YouTube und richtig geisteskrank. Ich gucke mir momentan so alte Formel-1-Rennen an oder so Saisonzusammenfassung aus den 80ern und 90ern. Also ich habe mir letztens eine 45-minütige Doku über die Saison 94 angeschaut, wo in der Saison, wo leider Ayrton Senna tödlich verunglückt ist, in einem Wochenende in Imola mit noch einem Österreicher, richtig geisteskrank. Also ich wusste das natürlich, aber da wurde das alles nochmal so real life dargestellt und ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, mit Tabakwaren und so weiter. Diese ganze Formel 1 war voll mit Marlboro und sonstigen, also was damals in den 90ern und 80ern alles noch so Vogue war, mit was man werben konnte, war wirklich ein bisschen witzig. Das gucke ich mir gerade nachts immer so ein bisschen an. Da musste ich gerade dran denken.
Ja, stimmt, kann ich mir vorstellen. Ja.
So, jetzt, da das geklärt ist, kommen wir mal auf deine sportliche Situation. Du stehst im Kalenderjahr 26 5-2, hast 2 Challenger-Turniere zu Jahresbeginn gespielt und aufgrund deiner Ranking-Position musstest du bei beiden Turnieren in die Qualifikation, was du jetzt ja gewohnt warst schon aus dem nach dem Saisonstart 25, war das ja eigentlich für dich die neue Realität und nichts mehr Besonderes oder mit besonderem Druck verbunden, trotzdem natürlich ja immer eine Aufgabe. Du hast bei beiden Turnieren in England und in Glasgow die Quali geschafft und in also 2 Spiele gewonnen. Du hast ausschließlich gegen Spieler gespielt, die höher gerankt sind als du, auch in der Quali. Hast da 4 Matches gewonnen und hast in Glasgow in der ersten K.O.-Runde ausgerechnet gegen deinen slowakischen, jetzt nicht Stammdoppelpartner, aber doch immer Teilzeitdoppelpartner, Karol, gewonnen in 2 engen Tiebreaks. Wirklich stabiles, sehr gutes Niveau. und dann ein enges Match gehabt gegen den Franzosen Chidek, genau, der, so spricht man ihn aus, der in der Vorwoche Challenger gewonnen hatte und knapp über 200 steht und ein brutales Niveau an den Tag gelegt hat und da im Tiebreak des dritten Satzes verloren. Das mal so für mich zusammengefasst. Ich bin stolz wie Bolle, weil ich habe jedes Spiel geguckt. Geil. Jeden Ballwechsel, außer ein Spiel, da habe ich bei 0-3 eingeschaltet. Gegen Chidek bei 0-3. Da hast du dann natürlich sofort, als ich eingeschaltet habe, hast du den Turbo angelegt. Dementsprechend kann ich ganz gut mitreden. Und bevor ich das Wort dir übergebe, kann ich stellvertretend für alle, die auch viel gesehen haben, sagen, dass dein Niveau viel, viel höher ist als zum vergleichbaren Zeitpunkt letztes Jahr nach Australien, dass du da echt super stabil bist, mental, körperlich und aber auch spielerisch. Vorhand super stabil, Aufschlag super stabil, du schlägst teilweise an die 20 oder über 20 Asse pro Match. Und die Rückhand auch stabil, Slice funktioniert. Ich war wirklich on fire beim Zugucken und ich hatte, wahrscheinlich hast du dich auch bei dem Gedanken erwischt, dass vor allem in der zweiten Turnierwoche es richtig weit gehen kann. Manchmal erwischt man sich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir als Amateursportler, ich spiele manchmal Matches und denke mir schon so innerhalb vom Match manchmal so, wie es weitergehen könnte, wenn es gut läuft. Hast du solche Gedanken?
Ja, du hast den Satz angefangen, wie als was hast du diese Gedanken?
Als Amateurspieler. Dass wenn ich ein Turnier spiele und ich merke, es ist ein Tag, wo, also beim Tischtennis ist es ja so, dass das Turnier an einem Tag stattfindet, weil es ja körperlich weniger belastend ist. Also fängst du der Vorrunde an und das Finale ist dann abends und manchmal merkst du ja, dass du einen guten Touch hast und so weiter und dann führst du so im zweiten Vorrundenspiel, keine Ahnung, 7-3 im dritten Satz und denkst dir so, ja man, heute geht's mindestens ins Viertelfinale oder so und dann schaltest du, dann verlierst du das Vorrundenmatch noch oder so.
Ja, du hast das jetzt schon sensationell herausgearbeitet, wo der Unterschied zwischen einem Amateursportler und einem Profisportler liegt. Ja, diese Gedanken habe ich ganz sicher nicht. Zumindest versuche ich sie vor allen Dingen nicht zu vertiefen, wenn kurz mal ein Gedankengang aufkommt in die Richtung. Aber nein, du hast ganz gut schon beschrieben. Es waren sehr, sehr gute zwei Wochen, wo ich 7 Matches nicht auf allerhöchstem Niveau, aber wo ich wirklich an den Tagen das Maximum rausgeholt habe, gegen 2 Spieler verloren habe, wo einer in den Top 100 war mit Liam Brody, habe ich in 3 Sätzen verloren, mit Breakball zum Doppelbreak im dritten Satz. Zweite Woche habe ich gegen den Franzosen verloren, der die erste Woche gewonnen hat, jetzt wieder im Finale steht und gleich vielleicht auch das Finale gewinnt, da zumindest Favorit ist und auf Indoor Hard einer der besten Challenger-Spieler ist, würde ich sagen. Und habe dem einfach alles abverlangt und insgesamt die Kurve zeigt auf jeden Fall nach oben. Ich weiß, dass ich mit dem Level, was ich die ganzen Matches gespielt habe, mit ein bisschen Glück auch deutlich weiter hätte kommen können bei beiden Turnieren. Und deswegen muss man einfach versuchen, da dran zu bleiben und auf Wochen zu hoffen und zu lauern und da dann bereit zu sein, wo vielleicht dann die Auslosung mal ein kleines bisschen besser ist oder 2-3 Punkte dann mal mit ein bisschen Spielglück für einen fallen, dass man da dann einfach bereit ist, auch weit zu gehen. Aber der Saisonstart war auf jeden Fall jetzt schon mal für mich sehr, sehr vielversprechend, ohne dass ich mir da extrem viel Druck machen möchte. Aber ich weiß einfach, dass ich mit dem Team bei Curved, mit denen ich jetzt aus Hamburg seit guten 5-6 Monaten zusammenarbeite, die mich auch auf einigen Turnieren betreuen, dass ich da einfach einen richtig guten Fortschritt mache und mein Spiel eine andere Struktur bekommt und ich anders auf dem Platz stehe als im letzten Jahr. Und wenn ich schaffe, das weiter zu zeigen und da weiter diesen Schwung mitzunehmen, bin ich sehr, sehr positiv, dass ich meine Ziele erreiche und bin da einfach top motiviert und es passt einfach auf und neben dem Platz gerade sehr, sehr viel und ich bin froh, dass die ersten 2 Wochen des Jahres auf dem ersten Niveau quasi nach den Australian Open, wenn man dann eine Stufe runtergeht, es waren halt quasi die Turniere, die dann danach kommen für Spieler, die jetzt nicht bei den Australian Open sind und dass das da so gut geklappt hat und ich in vielen Belangen einfach sehr, sehr viel Positives mitnehmen konnte.
Sehr gut. Ich habe zusammen mit den Hörerinnen von uns 2, 3 Fragen zu dem Segment vorbereitet. Wir fangen mal an mit einer Hörerfrage. Der Christian wollte wissen, wie schwer ist es gegen deinen, in Klammern, wie ich das einschätze, besten Doppelpartner, Klammer zu, Einzel zu spielen und einen Tag später wieder oder sogar am selben Tag als Doppel zu funktionieren. Im Kontext, beim zweiten Challenger-Turnier bist du ja aus der Quali rausmarschiert mit 2 sehr guten Spielen und hast dann in der ersten K.O.-Runde, wie ich schon angesprochen hatte, gegen Carol gespielt, in 2 engen Tiebreaks gewonnen, 7-6, 7-6. Der erste Tiebreak war, glaube ich, 12-10. Der zweite war ein bisschen deutlicher. Genau, und ihr habt noch am selben Tag Doppel gespielt, oder?
Wir haben am Tag danach Doppel gespielt, haben uns dann quasi vom Shakehands am Netz im Einzel auch bis eine Stunde vorm Doppel gar nicht unterhalten, nur einmal noch gesehen am Abend. Da gibt's ja jetzt auch nicht mehr groß was zu bequatschen, wenn man die Woche vorher Doppel zusammen Finale gespielt hat. Also ja, man weiß irgendwie, wie man zusammenspielt, und nach so einem Match geht man dann schon erstmal getrennte Wege, zumal es jetzt eh nicht so ein Kumpel von mir ist, mit dem ich ständig abhänge.
Nee, aber es ist ja so, die Stammhörer wissen es ja, für die nicht jede Woche hören, das ist ja relativ lustig gewesen, dass er dich ja relativ penetrant mal, also nicht jetzt, penetrant ist ein negatives Wort, aber er hat dich doch mal so relativ energisch angesprochen, ob ihr nicht mal doppelt spielen könnt, wo du eigentlich noch in der Einzelvorbereitung warst, ne? Wo du schon mal gegen ihn Einzel gespielt hast.
Ja, genau, wir waren, glaube ich, eine halbe Stunde vorm Match gegeneinander. Auf Mallorca war das, und das haben ja auch ein paar Leute geschrieben, hey, jetzt spielst du wieder gegen den, der dich ja damals gefragt hat, 30 Minuten vorm Aufeinandertreffen, ob ihr nicht nächste Woche doppelt zusammenspielen wollt. Ja, aber der ist einfach so frei raus, der ist sehr, sehr entspannt. Und auf dem Platz im Einzel versuche ich das schon komplett auszublenden. Das ist mir dann eigentlich egal, ob das mein Doppelpartner ist oder jemand, den ich privat mag oder nicht mag, ist einfach mein Gegner, den ich besiegen möchte und dafür in dem Moment alles tue. Und wenn das Match vorbei ist und es jetzt keine gravierenden Vorfälle gab, die jetzt grob unsportlich waren, gibt man sich die Hand. Beide haben sich auf faire Weise bekriegt und dann ist auch gut und dann ist man total professionell und möchte dann am nächsten Tag das Doppel gewinnen und es ist dann auch egal, wer gewonnen hat, man ist dann auch nicht sauer oder so, vielleicht enttäuscht über die eigene Leistung, aber man nimmt dem anderen das nicht krumm und versucht dann einfach dem im Doppel zu helfen, um sich natürlich dann auch selber zu helfen, das ist klar, aber ja, es ist eigentlich ein sehr, sehr professioneller Umgang und je öfter man das natürlich in der Karriere durchläuft, diese Situation, desto routinierter wird man auch und desto weniger macht es einem aus, weil man weiß, hey, ich habe das schon so und so oft gemacht, es wird dieses Jahr vielleicht noch 1, 2 Mal vorkommen, ich habe die Erfahrung gemacht, wie ist es, wenn ich gewinne, wie ist es, wenn ich das Einzel verliere und ja, am Ende sind wir einfach dann doch Profis und da gibt es jetzt irgendwie keinen Nebenkriegsschauplatz oder so.
So wie in der Runde zuvor, in der zweiten Quali-Runde, hast du gegen denselben Kasachen gespielt wie beim Challenger davor in der Quali. Also du hast denselben Spieler 2-mal eliminiert in der Quali. Und der hat einmal komplett abgeladen, als du am Netz standest, auf den Körper mit wirklich Leute, ihr müsst mir es glauben, also es war wirklich 100 irgendwas km/h, das war voll spannend, hätte man im Fußball gesagt. Und hat dich getroffen hier irgendwo unterm Arm, ne? So hier an der Seite, an den Rippen.
Ja, genau. Ich will jetzt nicht sagen Achselhöhle, aber so halt unterm Arm.
Ey, ich saß in meinem Bett, ich habe so ein geiles hohes Kissen, wo man sich so gut hinschillen kann, auf meinem Notebook und so weiter. Ich bin komplett zusammengezuckt. Ich habe so auch so ein Laut ausgestellt, so, wow, sowas geht ab, so. Und dann hat er sich nur so halb gar entschuldigt, so im Wegdrehen und so weiter. Also das hat mich in dem Moment schon so getriggert, wo ich mir dachte, oh je, so. Und man hat auch echt, man sieht durch diese Challenger-Kameras, sieht man jetzt keine krassen Gesichtszüge. Vor allem, du warst auf der anderen Seite. Das heißt, ich konnte jetzt nicht deine Emotionen aus dem Gesicht ablesen, so wie bei einem Grand Slam, wo dann die dritte Kamera ins Close-Up geht, so. Aber man hat trotz der Distanz gemerkt, okay, da ist jetzt Spannung. auf dem Kessel. Und so, du hast dann auch nach dem Matchball hast du dich zu deinem Trainer und zu deiner Freundin noch auch hingedingst. Und man hat es auf der Kamera nicht gesehen und später dann auf deinen Social Media Kanälen, weil Alina ja dann manchmal filmt, hast du ja auf diesen Punkt gezeigt, ne? Also es war schon ein Thema.
Ja, natürlich, das war ja auch 5 Minuten vor dem Matchball
oder so. Ja, genau,
das
war in der entscheidenden Phase. Ja.
Ich habe das ja auch in meine Story gepackt, den Ball, und ich habe da echt viele Rückmeldungen bekommen, weil die Vorhand war so schnell, ich habe den Ball einfach nicht kommen sehen und ich habe noch nie einen Ball so heftig abbekommen. Also ich meine, ich bin jetzt kein Doppelspieler, ich bin nicht so oft am Netz und habe mich dann gewundert, dass es nicht ganz so krass wehgetan hat. Ich habe leider auch keinen blauen Fleck bekommen, weil ich habe so gehofft, dass das Ding richtig nicht abgestorben, sondern so grün und blau wird, also ich den richtigen Abdruck habe, aber das war wahrscheinlich eine Stelle, die da nicht ganz so anfällig ist und hat mich natürlich extrem geladen, weil ich auch gemerkt habe an seiner Art, dass das schon einfach auch schon Absicht war oder zumindest er es billigend in Kauf genommen hat. Safe. Und die Entschuldigung passt halt auch so, alles gut. Ich habe ihm dann nach dem Match auch die Hand gegeben. Ich sag mal, die Bandagen in dem Match, die angelegt wurden, die waren halt ein bisschen rauer, so, aber in Ordnung. Ich habe versucht, dann mich nicht drüber aufzuregen, weil das hilft mir ja überhaupt nicht. Ich will das Match gewinnen. Und meine Antwort war dann einfach, ihm den Matchball inside out reinzuhauen und mich dann umzudrehen, nochmal kurz eine Geste zu machen auf die Stelle, wo er mich getroffen hat. Und damit war dann, wie soll ich sagen, der Finger auf die Lippen gelegt. Da war dann Ruhe.
Unser Werbepartner in der heutigen Folge ist HiCoach, die ganz neue digitale Komplettlösung für Tennisschulen und Trainer und deren Bürokratie. Denn auch im Tennissport gibt's mitunter ganz schön viel Zettelwirtschaften. Wally, erinnerst du dich noch früher in den Sommercamps, wie du dich da angemeldet hast?
Ja, natürlich. Wer kennt diese Zettel nicht? Die solltest du eigentlich zu Hause nur kurz ausfüllen und wieder mitbringen. Hast sie dann noch 4-mal vergessen und dann irgendwie viel zu spät wieder abgegeben.
Richtig umständlich. Ich kenne das auch noch vom Tischtennis. Sowohl für die Trainer als auch für die Eltern ist das mega viel Arbeit.
Ja, total. Also die ganzen Prozesse sind ja heutzutage noch komplett analog. Zum Glück gibt es jetzt eine neue, innovative Lösung für Tennisschulen, um Trainings zu organisieren.
Genau, HiCoach. HiCoach ist die digitale Komplettlösung für Tennisschulen und Trainer und unterstützt bei allen administrativen Aufgaben neben dem Platz, ganz ohne Excel-Chaos.
Ja, im Gründungsteam ist auch Sammy Rheinwein, ehemaliger Profispieler, gegen den ich selbst noch gespielt habe und der jetzt auch Leiter einer Tennisschule in Düsseldorf ist.
Ja, echt ein cooler Typ. Überhaupt sein ganzes Team, das wir kennengelernt haben, hängt sich da richtig rein. Die kommen ja auch alle aus der Praxis und wissen genau, was Trainer täglich machen müssen. Ob Angebots- oder Trainingsplanerstellung, Rechnungserstellung oder Versand, bei allem unterstützt euch die App und hilft, viele manuelle und wiederkehrende Prozesse zu automatisieren.
Also, wenn ihr Tennisschule oder Trainer seid und eure Organisation endlich einfacher machen wollt, geht auf die HiCoach-Website unter www.hicoach.net und meldet euch an.
Ich finde das richtig nice von den Gründern, dass sie sich dafür Zeit nehmen. Ihr könnt einen kostenlosen Erstregistrierungstermin vereinbaren. Dort wird euch die Software vorgestellt und ihr geht gemeinsam die ersten Schritte durch.
Ja, absolut. Alles andere als selbstverständlich. Also macht einfach per Mail einen Termin aus, lasst euch die Lösung zeigen und vor allem überzeugt euch selbst. Die Mailadresse lautet support@hicoach.net. Alle Infos haben wir euch wie immer hier unter die Folge in die Shownotes gepackt.
Wir werden später in dem kurzen Extra-Teil der Folge bei patreon.com/advantagepodcast ganz kurz über die Zusammenarbeit mit deinen Trainern sprechen, mit Curved. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant für die Freaks, wenn wir da nochmal ein bisschen ins Detail gehen, weil ich auch tatsächlich glaube, dass das halt auch schon nicht nur inhaltlich, das kann ich nicht beurteilen, wenn ihr auf dem Trainingsplatz arbeitet, aber sonst würdest du ja nicht über längere Monate mit denen arbeiten, wenn das ein Problem wäre. Aber so allein dieses Energielevel, das dann auch nochmal so ein professioneller Trainer bringen kann, anders als wenn die Freundin mitreist, die nicht aus dem Profi-Tennis kommt und so weiter, die natürlich eine andere Körpersprache hat, eine andere Herangehensweise hat als Partnerin und auch eine andere Distanz. dass sowas halt über Dauer auch nochmal als Bezugsperson super helfen kann, auch weil ich manchmal glaube, dass du so einen Ticken zu introvertiert bist, wenn du alleine reist auf dem Platz. Da kann so, und ich merke auch, wie du wirklich den Blickkontakt aktiv suchst, ja auch, und auch dir die Faust suchst und so weiter. Das sind jetzt keine kompletten Gamechanger, weshalb du plötzlich 300 Rankings hochschellst, aber es hilft natürlich im Gesamtkontext, da reden wir später nochmal ein bisschen drüber. Und ihr müsst mir wirklich glauben, das sage ich jetzt nicht als Podcast-Partner, ich glaube, ich bin da auch eine glaubwürdige Quelle, weil ich ja auch hier ab und zu schon kritisiert habe, dass das, da lacht er, für die Nicht-YouTube-Zuschauer, da haben wir ja auch eine gute Ebene, dass wir hier darüber ein bisschen so philosophieren können, und das ist ja auch nie einfach, weil Wally kann nicht das Gegenteil bei mir machen, zumindest nicht auf der Sportebene. Der kann zwar dann auch mal was kritisieren, inhaltlich als Journalist und so weiter, aber das ist ja nochmal eine komplett andere Ebene. Und auch nicht richtig vergleichbar, vielleicht ein bisschen vergleichbar, aber jedenfalls müsst ihr mir glauben, dass das Level wirklich gut war, dauerhaft, und diese Tiefs sehr, sehr klein waren. Und wenn wir jetzt sozusagen über die, also diese ganzen positiven Sachen, habe ich jetzt ja mal allgemein angesprochen, da könnte ich jetzt 30 Punkte anbringen, mit in verschiedenen Elementen. Also du hast zum Beispiel super, bist du ruhig geblieben, zum Beispiel gegen den Franzosen, sowohl gegen Karol als auch gegen den Franzosen, die ja ein hohes Grundniveau haben und die vielleicht in den ersten beiden Sätzen temporär sogar ein paar Prozent besser gespielt haben als du. Oder mehr Winner geschlagen haben, aber du bist durch deine Konstanz und durch deine Ruhe immer dran geblieben und auf dem Niveau dran geblieben und hast es dadurch geschafft, durch dein konstantes Level, die temporär zu brechen und dann besser zu spielen als die für einen Zeitraum, weil du dran geblieben bist. Du bist zum Beispiel mehrmals von 0,30 beim eigenen Aufschlag zurückgekommen mit guten Leistungen, und hundertprozentig kann ich dir meine gesunde Hand dafür ins Feuer legen, dass letztes Jahr es einmal oder zweimal gereicht hätte, 0,30, und dann wärst du gebreakt worden und dann wäre das Spiel weggelaufen, 2 und 3, weißt du so. Und das sind so Sachen, wo man einfach merkt, ja, okay, da hat sich was verändert. Und wenn man eine Sache mal, die ich mit dir teilen möchte, ansprechen möchte, wo wir auch privat drüber geredet haben, was mir aufgefallen ist bei beiden Niederlagen, wenn wir jetzt mal nur auf die zweite Niederlage gehen, du führst 6-5 im dritten gegen Šídek. Er hat Aufschlag und es steht 30 beide und du kommst gut in den Ballwechsel ran und du bleibst mutig und setzt zum Vorhand-Winner an, oder war vielleicht jetzt kein Vorhand-Winner, aber du wolltest mit der Vorhand ihn in die Ecke drängen und den Punkt vorbereiten, oder vielleicht kommt dann ein Fehler direkt, man weiß ja nicht. Den machst du nicht, und gegen den Briten im anderen Turnier war es ähnlich. Beim Chance zum Doppelbreak fliegt die Vorhand ins Aus. Und dann war so eine Phase von 3 bis 4 Minuten. Die war wirklich nur 3 bis 4 Minuten. Da ging wenig bis gar nichts. Und gegen den Franzosen war es dann so, statt 40-30 Matchball, Breakball und Matchball, hat er Spielball, kriegt einen relativ einfachen Punkt. Dann geht der Tiebreak los und der Tiebreak geht 0-7 weg. In 2,5 Minuten. Und das waren die einzigen beiden Schwächephasen, die du wirklich über diese beiden Turnierserien hattest. Und da würde ich gerne mal fragen, was in dem Moment passiert, nachdem die Vorhand ins Aussegelt. Also mental und körperlich. Weil als Amateursportler kenne ich das nur so, dass wenn ich in so einer engen Situation unter Druck bin und in einer engen Situation einen Fehler mache, dass dann manchmal der Körper so anspannt. Also dass einfach so diese generelle Grundanspannung höher ist. Der Tonus, der Muskeltonus, und ich versuche das dann durch Atmen und so wieder rauszukriegen, aber als Amateursportler brauche ich natürlich dann auch Minuten, bis das wieder weggeht. Ist das was Ähnliches? Ist das was komplett anderes? Oder was ist das?
Ja, also das sind zwei ähnliche Situationen, aber trotzdem sind sie komplett unterschiedlich gewesen. Im ersten Match war es ein Vorhandfehler, wo ich Breakball zum Doppelbreak hatte. Und mir der echt abgehauen ist, die Vorhand, und ich das Gefühl hatte, Mist, das war eigentlich der Knockout-Punch. Wenn ich den gemacht hätte, den wollte ich ein bisschen zu sehr, wusste, dass das eine Chance gewesen ist, und habe dann ein bisschen, ja, über einen Seitenwechsel das Momentum verloren und wusste dann schon, dass es jetzt halt nochmal eng wird, weil mein Level war die ganze Zeit hoch und habe dann einfach ein bisschen körperlich auch gespürt, dass ich vielleicht nochmal ein Aufschlag-Game haben werde, wo ich kämpfen muss. Und da hatte ich dann einfach auch so ein bisschen Energiethema, also rein körperlich, so dass ich gemerkt habe, okay, ich bin 20% müder als am Anfang.
Aber also rein körperlich oder wegen dieser Situation, die dir auch Energie gezogen hat, also wegen dieser Vorhand?
Also beides. Mhm. Auf der einen Seite rein körperlich, auf der anderen Seite habe ich schon gemerkt, dass die verpasste Chance schon ein kleiner Nackenschlag für mich war, weil ich eigentlich nicht besser war, das Match, aber da die Möglichkeit hatte, das Match zu entscheiden mit einem Ball. Ich will nicht sagen, das war kein Elfmeter, aber es war eine gute Kontersituation, sage ich mal so, im Fußball, ja, wo einen guten Abschluss machen kannst. Und im zweiten Match, was du angesprochen hast, wo es bei 6-5 im dritten Satz, bei 30 beide, ich einen Vorhandfehler mache, das hatte nichts eigentlich mit dem Level-Abfall zu tun, weil der Tiebreak läuft unglaublich bitter weg. Es fängt an mit einem zweiten Aufschlag beim ersten Punkt, den ich riskiere, den ich auf die Linie spiele, den er mir mit einem Halbrahmen als Winner gibt, dann gut nachlegt, dann nochmal gut retourniert, dann ist 4-0 innerhalb von 13 Sekunden gefühlt und da fängst du ein bisschen das Nachdenken an, wie es dir jetzt, weil ein 4-0 ist schon ein Vorsprung im Tiebreak und ich glaube, wir hatten genau gleich viele Punkte, als es bei 6-6 in Tiebreak ging, weil ich habe am Ende 7 Punkte weniger gemacht und klar, natürlich hat das dann das Match entschieden. Deswegen ähnliche Situation, aber eigentlich von der Auswirkung her und vom Feeling und was passiert ist auf dem Platz, dann doch komplett unterschiedlich. Und trotzdem würde ich sagen, in der zweiten Woche hätte ich auf die erste Vorhand aus der ersten Woche anders reagiert, weil ich schon mal ein bisschen weiter gewesen wäre. So, das ist ja auch ein Prozess. Du fängst ja ein Jahr an bei Match Nummer 1, Match Nummer 2. Bis hin zu Match Nummer 3 habe ich schon Fortschritt gemerkt, dass ich Sachen besser mache. Und ich glaube, dass mir das in der zweiten Woche schon nicht mehr passiert wäre, dass ich danach, also vielleicht sogar die Vorhand nicht verschlagen hätte, aber danach nicht so ein kleines Low bekommen hätte.
Sehr gut. Und zum Thema enge Matches, du hast ja auch in der Quali bewiesen, da hast du ja auch ein Dreisatzmatch gewonnen, dass du die engen Matches da auch auf deine Seite ziehen kannst. Genau. Du bist von 525 durch die Erfolge, also man muss also so ein bisschen so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, man muss super viel investieren, um aus der Quali rauszukommen. Das gibt, glaube ich, 4 Punkte, gell? Wenn man die Quali packt.
Ich glaube sogar nur 3.
Nur 3 sogar, genau. Ich habe mich da jetzt ein bisschen reingefuchst und ich habe auch jetzt so einen Tick entwickelt, dass wenn du spielst, das Erste, was ich danach mache, ist, ich gehe auf die ATP-Live-Rangliste und guck immer, was da passiert. Da lerne ich dann aber auch nochmal ein bisschen was dazu und weiß mittlerweile besser, wie viele Punkte so eine Runde gibt. Du bist jetzt von knapp 525 auf knapp 480 so gestiegen dadurch. Und das Level von dem Match gegen Shidek, der ja, wie gesagt, knapp Top 200 steht, also auch praktisch Quali hätte spielen können, also wenn die Deadline anders gewesen wäre, ein Quali-Spieler bei den Australian Open gewesen wäre, das Level, das Match hat 3 Stunden gedauert und es war jetzt nicht so, dass ich da dranbleiben musste, weil mein Kumpel da oder mein Podcast-Partner da spielt, rein aus der Spannung her, sondern es war, das Level war wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und das gibt mir halt auch Hoffnung. Und ich war auch so, ich schreibe dir ja dann oft auch so, merkst du ja auch so, ich war dann auch so ein bisschen hyped. Ja. Und aber nur dieses Match, so geil das war, hätte dann auch nochmal 8 Punkte mehr gegeben. Und das hätte dich dann auch nochmal wieder 30, 35 nach vorne gespielt. Aber du sagst ja auch, vorne gespielt, aber du sagst ja auch immer, du achtest da nicht so sehr drauf. Da achte ich vielleicht als Journalist ein bisschen mehr drauf. Aber es ist natürlich, es sind natürlich schon gewisse Unterschiede, die dir irgendwann helfen, dass du vielleicht mal bei einem Challenger nicht mehr Quali spielen musst, ne? Also bist nicht mehr so weit davon entfernt, mal wieder in ein Challenger-Hauptfeld reinzurutschen, ne? Da musst du wahrscheinlich tief 400, hoch 300 stehen, damit sowas wieder wird, ne?
Kommt mindestens an. Also ich würde sagen, zwar eher 250 für Challenger-Hauptfeld, aber es ist meines Erachtens auch nicht wichtig, ob du es schaffst, ein Match zu gewinnen und dann die Punkte dafür mitnimmst, sondern wichtig ist halt im Tennis, du musst die richtigen Matches hintereinander gewinnen. Du musst weit in die Turnierwochen kommen und da bringt dir halt ein glücklicher Sieg irgendwie, kann dich vielleicht kurzfristig mal ein bisschen weiterbringen oder über Wasser halten oder dich in der Woche halten, aber du musst es halt schaffen, eine Spielstärke zu haben, mit der du tief in die Wochen kommen kannst und eigentlich bis ins Halbfinale, Finale und die Turniere gewinnen kannst. Und deswegen sehe ich da auch so positiv drauf zurück, weil das war jetzt die ersten zwei Wochen da. Ich bin der Meinung, dass ich mit dem gleichen Level auch hätte deutlich weiterkommen können. Und das ist wichtiger, als mit einem schlechten Level da jetzt ein Viertelfinale mitzunehmen. Weil du musst weit in den Turnieren kommen, um in der Rangliste zu steigen. Du brauchst die Punkte ab und zu mal, wenn du eine Runde gewinnst. Aber was dich nach vorne bringt, sind richtig gute Turnierwochen. Und dafür brauchst du einfach ein Level, weil du kannst nicht dich glücklich von Runde zu Runde hangeln. Und bei allem Positiven steigt natürlich auch irgendwo die Erwartungshaltung für die nächsten Wochen. Und ich bin einfach sehr darauf bedacht, dass ich das Level mindestens halten kann und hoffe, dass ich da anknüpfen kann, weil das ist alles andere als selbstverständlich. Jeder Tag ist neu, jede Woche ist neu, jeder Gegner ist neu und man muss sich immer wieder beweisen. Und das ist das Schwierige halt auch an dem Sport.
Es ändert sich jetzt auch ein bisschen was von der, oder du willst ja nicht, dass sich was von der Herangehensweise ändert, aber ich habe gelesen, dass du machst jetzt eine Trainingswoche und spielst dann ein ITF 15 oder 25er Turnier in 25er in Nussloch. Das heißt, du gehst jetzt eine Stufe runter. Das ist in Baden-Württemberg, das ist auch nur anderthalb Stunden Fahrtweg von mir weg zum Beispiel. Habe ich auch mal direkt gegoogelt. Und da bist du direkt im Hauptfeld drin, nicht gesetzt. Und da sind auch ein paar gute Jungs dabei. Max zum Beispiel ist dabei, Max Rebeck, der herzlichen Glückwunsch übrigens, der hört ja auch ab und zu hier rein, der sein Comeback-Turnier gewonnen hat, auch ein ITF-Turnier in Norwegen, glaube ich, ne? Oder zumindest Skandinavien.
In Oslo, genau.
Ja. Nach 8 Monaten Pause. Auch richtig, richtig geil. Und das Gute ist, aufgrund des letzten Jahres hast du Koblenz ein Achtelfinale noch drin und dann erstmal keine Punkte zu verteidigen die nächsten Wochen. Ne? Das heißt, es ist ja von der Herangehensweise auch so, dass man da jetzt nicht komplett unter Druck steht.
Ja, das ist natürlich immer das Gute an einem Jahr, wo wenig zusammengeht, dass du, wenn du keine Punkte machst, im Folgejahr halt jedes Mal, wenn du eine Runde gewinnst, auch immer direkt anschreibst und nichts zu verteidigen hast. Das ist natürlich jetzt eine gute Situation, aber dafür musste ich halt im letzten Jahr auch leiden. Auf der anderen Seite, wenn du gut spielst, ist es immer so, ja, jetzt habe ich viele Punkte zu verteidigen, kommen wir auch gleich noch zu einer Australian Open und es ist immer Fluch und Segen, aber es ist eigentlich immer besser, Punkte verteidigen zu müssen, weil du hattest ja einfach ein Jahr in der Wertung und konntest bessere Turniere spielen.
Voll. Kommen wir bei Eva Lies gleich noch dazu, genau, die ja auch vor einer Herausforderung jetzt steht bei Australian Open. Um das Thema abzuschließen, ITF 25 in Nussloch nächste Woche, wenn ihr da irgendwo in der Nähe wohnt, könnt ihr Wally live erleben. Und ist darauf die Woche Koblenz?
Genau, danach ist wieder Koblenz. Und dann spiele ich in Oberhaching, ein 15.000er. Und Challenger dann wahrscheinlich erst Ende Februar und dann im März wieder.
Okay, also deutsche Wochen für dich angesagt. Ärgert mich gerade ein bisschen. Koblenz ist in der ersten Februarwoche, ne?
Genau.
Weil ich kann, also ich, das Blöde ist jetzt aus Tennissicht, ich kann nicht vorbeikommen. Aber das Gute ist, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe ja in der letzten Folge ein bisschen kryptisch gesagt, dass ich nicht nach Australien fliege, weil ich eigentlich einen großen Auftrag hatte, der aber wieder am Wackeln ist. Und ich konnte nicht so richtig mit euch teilen, was eigentlich wirklich los ist. Und jetzt kann ich sagen, auch offiziell, dass ich für das ZDF, für Markus Harm, für Sportpolitik und Doping-Themen gebucht bin für die Olympischen Spiele in Mailand, für die Winterspiele und bereits in der Woche vor Beginn dort sein werde, weil da ein IOC-Kongress in Mailand stattfindet, sportpolitisch. Und ich dort 21 Tage arbeiten werde und wir schon am 1. oder 2. Februar dahin fliegen. Das ist jetzt offiziell und jetzt kann ich es auch mit euch teilen. Es war ein bisschen hin und her, aber jetzt freue ich mich sehr, dass es geklappt hat. Es ist eine Riesenaufgabe für mich. Ich war noch nie bei Olympischen Spielen. Jetzt bin ich nicht als klassischer Sportreporter da, sondern bin dafür zuständig, dass an den Tagen, an denen das ZDF überträgt, ihr wisst das bestimmt, ARD und ZDF wechseln sich ja immer ab. Eurosport hat auch die Rechte mit Discovery an den Olympischen Spielen, aber die öffentlich-rechtlichen, das ist ja immer das Schöne, die zeigen dann von morgens bis abends die Olympischen Spiele. Weiß gar nicht, ob sie sich im Tagesrhythmus abwechseln oder alle 2 Tage abwechseln. Und ich arbeite mit Markus Harm dann daran, dass wir sportpolitische Beiträge machen, also über Doping-Themen, über IOC-Themen, über Teilnahme von Russland oder jetzt die politische Situation spielt natürlich auch mit rein, mit Trump, Venezuela, Grönland. Wir haben eine deutsche Langläuferin, die positiv getestet wurde und nicht starten darf, eine Olympiasiegerin. Wir haben eine Bob- und Rodelbahn, die für sehr viel Steuergelder komplett abgerissen und neu gebaut wurde, gegen Umweltthemen auch, obwohl es da eine funktionierende gab. Also da liegen die Themen so ein bisschen auf der Straße. Und wir machen daraus TV-Beiträge und das ist eine große Verantwortung, aber auch eine große Sache für mich. Und ich freue mich auf der einen Seite total und auf der anderen Seite blutet mein Herz so vor allem nachts immer so ein bisschen, weil heute Nacht gehen die Australian Open los und ich bin jetzt das 3. Jahr in Folge nicht da. Ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden. Ich war das letzte Mal 2023 vor Ort. Es war einmal finanziell nicht möglich, einmal war es aus meiner familiären Situation nicht möglich und jetzt beruflich nicht möglich. Jetzt hat man das gehört? Wahrscheinlich die Post oder so.
Ja, natürlich hat man das gehört. Ist dein Kuchen fertig oder hat jemand geklingelt?
Lassen wir drin. Nee, ich gehe davon aus, dass die Post ist nichts Dramatisches. Wir machen weiter. Ja, jedenfalls blutet da ein bisschen mein Herz, dass ich nicht in Australien bin, vor allem immer, wenn es losgeht jetzt heute Nacht. Aber nächstes Jahr dann hoffentlich wieder vor Ort. Und bei den French Open werde ich auf jeden Fall wieder da sein. Ja, aber ich freue mich also richtig. Das sind so meine ersten Olympischen Spiele. Da geht schon ein bisschen das Herz auf. Aber ich werde rein vom Sport her nicht so viel sehen. Vor allem, weil das Volley, ich weiß nicht, wie weit du in der Thematik drin bist. Aber es ist alles sehr, sehr weitläufig. Das heißt, in Mailand selbst, ich bin in der Nähe vom IOC. In Mailand selbst sind nur Eiskunstlauf, Eishockey, Eisschnelllauf, Shorttrack und sowas in dem Stadion. Und diese ganzen Wintersportarten sind in Cortina. Ich glaube, da will doch jemand zu mir, aber ist egal. Biathlon ist zum Beispiel in Antholz oder so. Also da werde ich nicht hinkommen. Genau.
Ja, aber trotzdem richtig gut. Man kann auf jeden Fall sicher das Flair da auch trotzdem mitnehmen und du wirst sicher auch dann das, was du erreichen kannst und zeitlich sich ausgeht, wirst du dir trotzdem irgendwie mal was anschauen.
Ja, voll. Ich habe gerade mal auf mein Handy geguckt, ob irgendwas familiär oder so ist, aber ist alles okay. Das heißt, ich kann die Klingel ignorieren. Ja, ich wahrscheinlich, natürlich an den Tagen, wo wir nicht dran sind beim ZDF, bereitet man ja immer schon die nächsten Beiträge vor und gerade bei diesen intensiveren Themen ist ja nicht so, dass du jetzt zum Sport gehst, der Sport findet statt, dann führst du ein Interview mit dem Sieger und dann hast du deinen Beitrag. Es ist inhaltlich schon so, dass du natürlich da krass reinbuttern musst, damit dann auch ein substanzieller Beitrag zustande kommt. Vor allem musst du das den Leuten ja auch erklären in einem 3,5-Minuten-Beitrag, die von der Thematik nicht drin sind. Ne? Das haben wir hier oft auch. Da merkt man ja manchmal, wie schwer das ist, je intensiver ein Thema ist. Ja, genau. Aber jedenfalls, ich freue mich sehr und das ist eine gute Sache, inhaltlich und finanziell natürlich auch. Und auch eine Riesenchance, mich da zu positionieren in der Zukunft vielleicht, dass das ZDF vielleicht bei den nächsten Großereignissen sagt, okay, das hat er richtig scheiße gemacht, wir buchen ihn nie wieder. Das ist natürlich das klare Ziel, ja. Ne?
Ja, sonst als Techniker halt.
Als Techniker?
Ja.
Ja, das Schöne ist wirklich auch im Vergleich jetzt zu den Tennisaufträgen, die ich fürs ZDF habe, wo ich ja alleine bin. Dort bin ich mit einem professionellen Kameramann dort. Das ist ja für mich persönlich das, was für gestandene TV-Journalisten gang und gäbe ist für mich so ein absoluter Luxus. Ja, ich habe einfach einen Kameramann, der mit allen Wassern gewaschen ist, der schon ganz viele große Ereignisse gemacht hat, der mit Markus schon lange zusammenarbeitet und der genau weiß, wie der Hase läuft und der das dann einfach, wenn ich jetzt jemanden vom IOC interviewe, wo ich mich dann einfach komplett auf das Interview konzentrieren kann und nicht noch irgendwie die Technik machen muss und der die geilen Einstellungen findet und so. Also für mich, da geht bei mir das Herz auf. So, es sollte ja irgendwie normal sein, aber für mich ist es schon eine coole Sache. Wenn wir gerade über Sportpolitik geredet haben, wenn wir jetzt zum Tennis kommen, machen wir auch ein sportpolitisches Thema auf. Novak Djokovic hat 2020 mit Vasek Pospisil so als Frontmänner die PTPA gegründet, eine unabhängige Spielergewerkschaft, die sich um die Belange von Profi-Tennisspielern kümmern sollte und soll vor allem die Spieler aus der zweiten Reihe stärken, mehr Revenue in Relation zu dem Preisgeld, dass mehr Geld in den hinteren Reihen ankommt. Ihr wisst es ja, es gibt zwar Spieler in dem ATP Players Council, die haben da Stimmen, aber die müssen sich abstimmen mit Turnierdirektoren, die da Stimmen haben, mit der ATP selbst. Und Alexander Zverev zum Beispiel hat jetzt bei den Australian Open in seiner englischen Pressekonferenz, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, auch gesagt, dass er nicht mehr im Players Council ist. Wusstest du das eigentlich? Du hast wahrscheinlich Mails bekommen, wo das drin stand?
Ja, da stehen halt die Neuen dann drin und da war er dann halt nicht mehr dabei. Also man hätte es, wenn man sehr drauf achtet, hätte man es schlussfolgern können.
Okay, ich habe es durch die PK jetzt erfahren. Er hat nahegelegt, dass er letztes Jahr sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt hat und relativ schnell auch ernüchtert wurde, dass nicht viel bei rumkommt. Und das war eigentlich der Grund, warum Novak Djokovic, der auch jahrelang in diesem ATP Players Council war, diese unabhängige Gewerkschaft gegründet hat. Er war immer der Frontmann. Er wurde auch von allen Medien immer, also die PTPA wurde eigentlich gleichgesetzt mit Novak Djokovic. Und jetzt Anfang Januar hat er in einem langen Instagram- und Twitter-Beitrag beziehungsweise X-Beitrag seinen Rücktritt bekannt gegeben. Es wurde jetzt die letzten Tage und Wochen viel über die Gründe spekuliert. Also jetzt, um das vorne wegzunehmen, es gibt jetzt nicht die Shotgun, nicht das Hauptargument, warum er zurückgetreten ist. Hat jetzt auch kein Journalist irgendwas Weltbewegendes rausgefunden. Bevor ich 2, 3 Punkte nenne, frage ich dich mal als Profispieler aus der zweiten Reihe, für die, du bist ja genau in dem Segment der Spieler, für die ja diese PTPA eigentlich einstehen soll, ob du irgendwas von Spannungen und so wahrgenommen hast in den letzten Monaten, dass dich dieser Rücktritt jetzt nicht überrascht hat?
Ja, doch, das kam sehr, sehr überraschend. Ich bin auch in so einem Verteiler-Chat drin, wo ich einfach passiv immer mal wieder Infos bekomme. Da sind so 250 bis 300 Spieler drin. Das war eigentlich damals Ranking-basiert, wurde dieser Chat gegründet. Ja, zu der Zeit war ich halt auch unter den ersten 250, deswegen bin ich da auch immer noch drin. Und da gibt's halt immer mal Infos, was die PTPA gerade so anstößt oder wenn Meetings sind, aber eigentlich hat man noch nichts Spürbares mitbekommen, dass das irgendwas gebracht hat. Es gibt verschiedene Versicherungsangebote, also Krankenversicherungsangebote für Spieler, die man jetzt abschließen kann. Also weil Tennisspieler brauchen ja auch kann aus bestimmten Ländern vielleicht eine Krankenversicherung, die weltweit dann gut abdeckt und bei vielleicht 2 Wohnsitzen oder so vielleicht besser passt als das, was im eigenen Land angeboten wird. Das kann ja interessant sein, solche kleinen Gimmicks, sag ich mal, und Verbesserungen wurden da schon vorgeschlagen, aber jetzt für mich nichts Gravierendes oder Weltbewegendes. Und auch in den Chat wurde die Nachricht geteilt, als Djokovic da das verkündet hat mit dem Statement.
Wer kommuniziert denn in dieser, wahrscheinlich ist es eine WhatsApp-Gruppe, WhatsApp-Gruppe? Ist das Vasek Pospisil? Ist das einer von der PTPA selbst? Ist das dieser Ahmed Nasser, der CEO? Oder?
Nee, es sind nur Spieler und ehemalige Spieler sind da drin. Also Vasek ist da federführend und die Leute, die halt bei der PTPA und den Meetings oft dabei sind und auch relativ hoch stehen, so wie Hubi Hurkacz zum Beispiel, die sind dann halt noch die am meisten irgendwie auf Nachrichten reagieren und noch was dazu schreiben. Die anderen sind eigentlich nur passive Mitleser und ich muss sagen, die ATP hat eigentlich in den letzten Jahren effektiv das meiste getan, auch wenn es vielleicht nicht genug ist, aber das meiste für Spieler zwischen 100 und 500, einfach indem sie mehr Challenger-Turniere auf den Turnierplan bringen, indem sie das Preisgeld anheben. Jetzt auch in diesem Jahr, ich glaube, auf Challenger-Niveau zwischen 10% und 30%. Also das merkt man schon, würde ich sagen. Also man kann ja auch irgendwie um 2% anheben und das groß verkaufen, aber es sind wirklich relativ große Sprünge, auch wenn es von kleinen Beträgen sind. Aber grundsätzlich hilft halt alles. Und sie versuchen halt die Bedingungen bei Challenger-Turnieren zu verbessern, dass es einfach verpflichtender ist, für Turniere ein Physio zu stellen, dass es Mittagessen für die Spieler gibt. All solche Kleinigkeiten. Und das ist definitiv mehr, als die PTPA geschafft hat. Man hat das Gefühl, es passiert alles sehr, sehr langsam. Wir sind jetzt in 2026, Gründung vor 6 Jahren. Deswegen hat es mich überrascht, dass Djokovic jetzt da quasi auf einmal ausgestiegen ist. Aber auch seine Begründung, dass halt quasi jede Pressemitteilung mit seinem Namen und, wie du es gerade gesagt hast, auch mit ihm als Person, die PTPA betroffen hat, gleichgesetzt wurde und er natürlich auch bei einer Riesenorganisation nicht bei jedem Schritt und jeder Argumentation, die sie gegen die ATP vorbringen, dass er damit zu 100% einhergeht und er quasi da als Gesicht dessen mit seiner Riesenreichweite und seinem Markenbild immer steht, dass das irgendwie nicht lange gut geht, das kann ich auch verstehen. Und deswegen hat mich der Schritt überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, aber ich kann es nachvollziehen. Mhm.
Ich bin ja offiziell akkreditiert bei den Australian Open, weil ich ja die Absicht hatte, dorthin zu fliegen. Und das ist ja auch immer Monate vorher so. Das heißt, ich musste schon lange in 2025 mich darum kümmern und habe deshalb auch Zugriff auf die Media Hub und auf die deutschen und englischen Pressekonferenzen mit den Spielern. Und wenn wir jetzt Podcasts machen während den Australian Open oder wenn ich Texte schreibe, dann kann ich euch sozusagen ein bisschen was werde ich schreiben für ein paar Medien, trotzdem auf einem relativ hohen Level informieren. Und wir haben uns natürlich auch die Djokovic-PK angeschaut und der wurde natürlich auch zu der Thematik befragt. Und er hat genau als Argumente genannt, das, was wir jetzt beide schon genannt haben, also dass er praktisch mit der PTPA gleichgesetzt wurde und egal was passiert war, immer sein Name genannt wurde in allen Medienartikeln. Das zweite Hauptargument, Wolli, was er genannt war, dass er nicht einverstanden war mit allen Punkten der Anklage, die PTPA ja letztes Jahr im späten Frühjahr erhoben hat gegenüber der ATP, der WTA und auch den Grand Slams, die ja da auch deftige Wortwahl benutzt hat, also Monopol, wo Spieler ausgenutzt werden etc. pp. Das eine Sache und er hat relativ deutlich auch gesagt, dass er hat jetzt nicht Nasser den CEO namentlich in der Pressekonferenz genannt, aber er hat gesagt, dass er mit dem Leadership der PTPA nicht zufrieden war und damit natürlich den Ahmed Nasser gemeint, der als CEO ja auftritt. Ich habe mit ein paar Journalisten gesprochen, die diesen Ahmed Nasser auch schon interviewt haben, die persönlich mit dem Zeit verbracht haben. Vom Tagesanzeiger ein Kollege hat ein Interview mit ihm geführt letztes Jahr. Und Ben Rottenberg hat auch schon ein Interview mit ihm geführt für sein Substack. Und die haben den Mann als sehr energievoll, einnehmend, sehr selbstbewusst beschrieben. Und das ist jetzt meine Interpretation der Dinge. Sehr großer Charakter. Und da ist man sich wohl in wichtigen Dingen im Hintergrund nicht einig geworden. Und ich habe auch gehört, dass dieser CEO mit den Gedankengängen oder mit der Einmischung von Djokovic nicht immer so einverstanden war. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil das ja eigentlich eine fruchtbare Zusammenarbeit sein sollte zwischen einem der besten Spieler aller Zeiten, der seit 20 Jahren auf ATP-Level spielt und weiß, was da sportpolitisch und so alles ist und der auch für die Belange der Spieler genau weiß, was eigentlich gewollt ist. Und auf der anderen Seite hast du dann Experten, Anwaltsexperten, Finanzexperten, Wirtschaftsexperten, die das dann zu Papier bringen sollen oder die das dann in der Realität umsetzen wollen. Und da ist es doch eigentlich gut, wenn Gedanken ausgetauscht werden, aber anscheinend kamen da die Egos nicht miteinander klar. Das ist so das, was ich so gehört habe. Und was wir ja auch schon immer oft besprochen haben, und zu dem Punkt kommen wir jetzt, glaube ich, auch wieder, Wally, wenn man es auf einen Satz runterbricht, das Tennis ist einfach zu uneins. Die Profispieler sind einfach zu uneins. Die Problematiken sind so strukturell vielschichtig mit den Gegenspielern ATP, WTA, mit den Turnierdirektoren, dass man da nicht, also ich weiß jetzt nicht, welchen Punch die ATPA ohne Djokovic noch haben soll. Und diese Anklage wurde jetzt im April, Mai erhoben. Das ist jetzt 19 Monate her. Ich habe jetzt nicht gehört, dass da jetzt in naher Zukunft irgendwas passiert. Also was will man mit der Klage erreichen? Will man mehr Preisgeld haben? Will man, dass die ATP und die WTA einen eigenen Council freimachen, wo Spieler mehr Stimmen haben? Das ist alles so, es geht halt auf Konfrontation, aber ohne konkret zu werden. Und jetzt hast du noch den Frontmann verloren. Also die PTPA ist ungewisser denn je seit Gründung 2020.
Ja, nach außen hin verlieren sie jetzt natürlich schon so ein bisschen Punch, aber Djokovic hat ja gesagt, dass er sie weiterhin unterstützt und am Ende lebt ja eine Spielergewerkschaft nicht von einem starken Gesicht, sondern von einer Vielzahl von Unterstützern. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Spieler jetzt gerade das Problem sind, weil sie uneins sind. Es ist einfach so viele Interessen gibt, Interessenvertreter, die da mitwirken, die ATP, die Turniere, die Spieler, TV-Rechteinhaber oder Anwärter. Also da müssen so viele Parteien an einen Tisch kommen und bis da was Zählbares rauskommt und vor allen Dingen etwas rauskommt, wo eigentlich alle ein noch größeres Stück vom Kuchen bekommen, das ist halt einfach unglaublich schwierig, weil die Spieler fordern eigentlich mehr ein, aber das mehr soll eigentlich bei wem anders abgeschnitten werden und das ist halt so ein bisschen das Problem.
Was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, ist übrigens auch, dass Djokovic ja seinen Namen von der Klage weggenommen hat, ne? Also der war nicht beteiligt an dieser Klage, die PTPA eingereicht hat. Das muss man auch sagen. Da wurde unter anderem ja der Satz benutzt, eine illegale Verschwörung zum Schutz eines Kartells vom PTPA-Geschäftsführer. Und der letzte Punkt, den ich noch anbringen kann, ist, dass ich auch gehört habe, und das hat auch schon der eine oder andere Journalist jetzt öffentlich auch angebracht, dass Andy Roddick mit seinem Podcast in Zusammenarbeit mit einem ehemaligen Journalisten von der New York Times Sonderfolgen plant über die PTPA, investigativ angehaucht, also dass da irgendwelche Infos rauskommen sollen über die PTPA in naher Zukunft. Und da hat auch schon der eine oder andere versucht, den Zusammenhang zu schließen, dass das vielleicht ein Grund sein könnte, warum Djokovic die Reißleine gezogen hat, dass das sozusagen nicht mehr auf ihn zurückzuführen ist. Weil wir haben ja gesagt, alle Medienberichte, egal ob positiv, wurden immer mit ihm bezogen. Und wenn da jetzt was krass Negatives rauskommt, also keine Ahnung was, ne, Steuerhinterziehung oder Machtmissbrauch oder was auch immer, mutmaßlich, ich habe keinerlei Infos, dann fällt das natürlich auf ihn zurück. Das könnte auch eine Sache sein. Wir bleiben da natürlich für euch dran. Sportlich ist zu sagen über Djokovic, der spielt ja auch übrigens noch mit, ist er schon 40? Oder ist er noch 39?
Nee, ich meine
der
nicht.
Der wird im Mai, glaube ich, 40, ja. Aber im gesetzten Profi-Tennis-Alter ja auch noch ein Grand Slam, hat seit Griechenland
Der ist 38.
Der wird erst 39.
Ja, sonst, der wird mit 40 wird er auf irgendeine Bundesliga 40-Liste gesetzt.
Ich verstehe.
Da wäre er nämlich dann schon.
Okay, da habe ich ihn älter gemacht, als er ist, aber trotzdem spielt er im gesetzten Alter die Australian Open. Das ist sein erstes Turnier seit Griechenland, November. Und er hat einen kleinen Rückschlag gehabt gesundheitlich, der verhindert hat, dass er in Adelaide das Vorbereitungsturnier hätte spielen können. Das hat er in seiner Pressekonferenz gesagt. Und der Sascha Osmo, der serbische Djokovic-Journalist, der hier auch vor einigen Jahren schon im Podcast zu Gast war, hat auch, der ist vor Ort natürlich, schon gesehen, dass zwei Trainingseinheiten abgebrochen worden sind, die letzte vor 2 Tagen. Genaues ist mal wieder nichts bekannt. Und wir wissen ja aufgrund der Vergangenheit, dass ich euch jetzt nur abraten kann, was ich ja sowieso euch generell von Wetten abraten. Wir raten euch ja sowieso von Wetten ab, aber ich kann euch jetzt nicht wieder, ich könnte euch jetzt nicht sagen, wettet mal bitte gegen Djokovic, weil er wieder mal angeschlagen ist, weil das hat er schon so oft in der Vergangenheit gehabt, teilweise ja auch mit mutmaßlich richtig schweren Verletzungen und trotzdem noch zu einer Top-Leistung angesetzt. Deswegen sollte man ihn nicht abschreiben, aber ist auf jeden Fall ein ungewisser Startpunkt, sagen wir mal, für seine Australian Open Kampagne. Und er gehört jetzt nicht mehr zu den Top 2 Favoriten, die natürlich Sinner und Alcaraz sind. Ja. Oder traust du ihm noch den ganz großen 25. Grand Slam Titel zu?
Mit 40 vielleicht, aber noch nicht mit 38.
So klar,
er muss seine Erfahrung auch ausspielen können.
Das ist genau das, was ich vorher meinte.
Nein.
Da werden auf die journalistischen Fehler gelauert und dann wird halt auch mal ausgeteilt. Da muss ich dann auch mit leben. Ist zu Recht auch.
Ja, aber er hat ja im letzten Jahr schon kein Grand Slam Match gegen die beiden gewonnen. Er hat sensationell konstant gespielt und er hält sich ja jetzt auch in seiner PK vor Beginn des Turniers relativ bedeckt. Und es bleibt abzuwarten, wie er reinstartet, aber natürlich ist er immer ein Contender, der Richtung letzte 16, letzte 8 kommen kann, weil bis dahin muss ihn wirklich jemand schlagen. Aber sobald dann die jungen, fitten, gut in Form Spielenden kommen, ja, dann wird es, glaube ich, schon schwierig. Von Jahr zu Jahr, und im letzten Jahr hat er es meist ins Halbfinale geschafft, glaube ich sogar 4-mal ins Halbfinale. Und hat ja dann letztes Jahr gegen Sascha aufgegeben. Aber ja, ob er dieses Jahr nochmal so weit kommt, wie gesagt, wird von Jahr zu Jahr schwerer. Aber ich glaube, ich habe es gerade schon einigermaßen eingeordnet, wie ich das sehe.
Um dich aber auch mal wieder zu begeistern, mit meinen journalistischen Fähigkeiten mache ich jetzt einen krassen Übergang. Er spielt ja in der ersten Runde gegen Pedro Martinez. Und Pedro Martinez muss sich noch von seinen...
Ist schon mal ausgeschieden bei dem Turnier.
Ja, stark, ne? Nee, Pedro Martinez muss sich noch von seiner Frustration von der vom One-Point-Slam erholen, wo wir auch beim nächsten Thema jetzt angekommen wären. Wir wollen kurz über den One-Point-Slam bei den Australian Open sprechen, der zum zweiten Mal stattgefunden hat und jetzt beim zweiten Mal in der Woche während der Qualifikation viel größer aufgezogen wurde. Es konnten sich gehobene Amateurspieler über Vorqualifikationen für den Center Court qualifizieren, wo sie dann auch so einen Mix aus Doppelspielern, Einzelspielern, Herren und Damen in einem einzigen K.O.-Feld angetreten sind, in einem einzigen Punkt. Aufschlag oder Rückschlag wurde mit Schnick, Schnack, Schnuck ausgelost und der Gewinner hat dieses Mal 1 Million australische Dollar, also so rund 800.000 Euro gewonnen. Und das hat dieses Mal tatsächlich ein Amateurspieler gewonnen, der sich gegen mehrere Profispieler durchgesetzt hat. Und du weißt doch, dass ich oft sage, so hey, Tennis muss so Dinge machen, die modern sind und die dann auch mal in soziale Medien zumindest überschwappen, die nichts mit Tennis zu tun haben. Und das ist den Australian Open tatsächlich mit diesem Event gelungen. Ich habe auf Instagram viele Medien gesehen, die diesen Erfolg von diesen Amateurspielern, es war ein bisschen ja überspitzt formuliert haben. Also jetzt zum Beispiel so Medien, die dann geschrieben haben, Amateurspieler gewinnt gegen Sinner oder so, ne? solche Dinge halt. Aber zumindest ist die Tennis-Bubble in das breitere Spektrum geschwappt durch dieses coole Event. Und das ist ja mal schon mal per se eine gute Sache. Mehr Aufmerksamkeit für Tennis durch so eine Sache generiert ja dann auch bei dem einen oder anderen Sportfan den Sinn dafür zu sagen, ah, okay, das war in Australien, das heißt, jetzt geht dann auch bald das Grand Slam los. Und das ist ja dann schon eine gute Sache für die Australian Open und generell für den Profi-Tennissport. Aber zum Event selbst hast du bestimmt auch vieles zu sagen. Ich bin jetzt nicht in der Nacht aufgestanden und habe den Livestream geguckt, aber ich habe Real Life relativ viel geguckt, weil natürlich über die sozialen Medien viel reingeschwappt ist, was mich dann auch neugierig gemacht hat. Was war denn dein Highlight oder was ist denn deine Meinung zu dem Event?
Ja, ich habe mir das Finalturnier auf dem Center Court nochmal angeschaut und quasi den Weg der letzten Partien von dem Sieger, also seine gespielten Punkte nochmal angeschaut. Und da waren natürlich ein paar gegen, ja, auch Profispieler dabei. Du hast es gerade schon angerissen. Unter anderem hat er einen Punkt gegen Jannik Sinner gespielt, der einfach seinen Aufschlag direkt, er hat nur einen Aufschlag, und hat ihn direkt ins Netz gespielt. Du meintest ja, dass Sinner das absichtlich gemacht hat, ne?
Ja, also langsam, ja. Das Ding ist, um es mal einzuordnen, der Typ, der gewonnen hat, der heißt Jordan Smith, ist Australier und der kann schon Tennis spielen. Der hat früher auch versucht, Juniors zu spielen, ist kein Profi geworden, aber ist ein sehr gehobener Clubspieler. Ja, so. Und es ging um 1 Million Dollar. Da waren diese ganzen Profispieler, aber ich hatte schon den Eindruck, dass jetzt die Top-Jungs und Damen da jetzt nicht da sind, um den Check abzuholen. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja einen großen Unterschied, ob du jetzt als Jannik Sinner und Carlos Alcaraz und auch Alex Zverev gehört in dieses Spektrum dazu, von den Finanzen her, teilnimmst. Oder ob du halt Pedro Martinez bist, der, was ist er, 78 der Welt oder so?
Sowas, ja.
Wie viel Preisgeld hat er letztes Jahr gemacht insgesamt? Google mal bitte parallel gerade. Da ist wahrscheinlich in Relation diese 800.000 Euro, wahrscheinlich würde er das verdoppeln. So. Und es gab schon große, große Unterschiede, Wally, in der Körpersprache und in der Angespanntheit von diesen Spielern. Und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sage, dass Jannik Sinner absichtlich den Aufschlag ins Netz gespielt hat. Also hör mal zu, Wolli, du hast es gesehen. Da war keine Körperspannung im Rücken und so. Das war so ein Kickaufschlag mit 80 km/h. Der ist da so ein 20 Zentimeter unter der Netzkante hängen geblieben. Also der hat ihm das geschenkt. Ja, aber auf dem Weg dahin hat dieser Jordan Smith, unter anderem Laura Pigossi, die Nummer 86 der Welt bei den Damen, besiegt, in einem riesigen langen Ballwechsel, den hast du bestimmt auch gesehen, wo er sie dann auch noch passiert und sie einen guten Volley spielt, den kriegt er noch und dann spielt sie einen schlechten Volley, der jenseits der Grundlinie landet. Und er hat auch zum Beispiel Anisimova ausgeschaltet mit einem Kickaufschlag und ihr Return ist direkt im Aus gelandet. Ja, also der musste auch schon ackern. Ja, aber also Sinner hat das absichtlich gemacht, hundertprozentig. Lass ich mich auch nicht abbringen.
Ja, kann schon sein. Also es wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn die Nummer 1 der Welt quasi jetzt so richtig, richtig ernst spielt, auch wenn es heftig viel Geld ist.
Der hat 12.000 Millionen in Saudi-Arabien beim Six Kings Slam gemacht. Für den sind 800.000 Euro, ist für den wie für dich 25.000 Preisgeld.
Ja, weniger wahrscheinlich. Also wenn ich Pedro Martinez google, kommt erstmal ein ehemaliger dominikanischer Baseballspieler von 2006. Deswegen habe ich dann Pedro Martinez Tennis gegoogelt mit 5,6 Millionen Preisgeld insgesamt. Und dann ja kommt man so auf 600.000 pro Saison, wenn er jetzt 10 Jahre gespielt hat, roundabout. Und da kommst du mit deinem mit deiner Bierdeckelrechnung, dass das verdoppelt, ganz gut
hin.
Ich kann
auch nur Bierdeckel rechnen. Ich kann kein Prozent rechnen.
Der Pedro hat auch voll gespielt.
Hundertprozentig.
Das war Halbfinale.
Hundertprozentig.
Das war Halbfinale.
Ja, erzähl du es, weil ich habe, also wir haben es ja beide gesehen.
Und ich dachte mir, okay, also ein Grundlinienpunkt gegen Pedro Martinez. Unmöglich, dass der Amateur den gewinnt. Weil Pedro Martinez ist so solide. Aber mich hat es gewundert, wie passiv er gespielt
hat. Der war so tight.
Weil,
der war so.
Ja,
nein, doch. Der war so angespannt.
Ja, das ist Wahnsinn, das stimmt.
Die waren alle.
Also, der hat halt gar kein Tempo gespielt.
Nein, nein, das war reingeschubst. Ja, das der hat auch eine ganz andere Technik gespielt. Das war gar nicht Pedro Martinez. Das war Pedro Martinez Onkel Cousin hat er auf den Platz geschickt. Der war komplett tight.
Ja, also dass der einen Rückhandfehler macht, vor allen Dingen Longline, ja, da hat er sich auch aufgeregt, hey, direkt nach dem
so,
Fehler.
So, das ist jetzt nämlich mein Punkt. Pedro Martinez wollte diese Mille so sehr haben.
Natürlich.
Und die Kamera schwenkte so weg, also es war ja so ein YouTube-Stream und ich schwenkte dann direkt natürlich auf Smith, um seine Emotionen einzusehen. Aber du siehst doch so, wie diese Rückhand ins Aus segelt und der Kopf von Martinez geht runter und er hat auf Spanisch geflucht und sonst irgendwas. Das hast du schon noch aus dem Augenwinkel gesehen. Also der hat voll gespielt. Und das ist aber das, was ich dich auch nochmal fragen wollte. Diese Herangehensweise als Profispieler, wenn man nur einen Punkt hat, es war ganz komisch, die haben alle nur den Ball reingespielt. Also niemand von den Profispielern, gut, jetzt sind wir wieder bei diesem spielst du voll, spielst du nicht voll, aber keiner hatte von den Profispielern die Herangehensweise, ich gehe jetzt voll auf den Winner, sondern die haben alle gesagt, okay, ich bin ja der solidere Spieler, weil ich bin Profispieler, ich schubse jetzt den Ball so lange rein, bis der Amateurspieler den Fehler macht. Aber im Endeffekt hat sich dieser gehobene Amateurspieler mit der Spielweise durchgesetzt, weil der hat eine super saubere Technik gehabt und hat die da immer so mit ein bisschen Spin halb hoch reingespielt. So.
Ja, zwei Mädels haben direkt Return-Fehler gemacht.
Ja.
Also
aber die Final, ja, aber jetzt, um die auch mal zu verteidigen, die Finalgegnerin, die hat, die ist Profispielerin, die hat Quali gespielt. Die hat erste Runde Australian Open Quali verloren, ja. Das heißt, das ist eine Profispielerin. Die hat Sascha rausgeschmissen. Sascha Zverev. In einem riesigen langen Ballwechsel, wo Sascha wieder Sascha-Dinger gemacht hat. Gut, der wird jetzt auch nicht voll gespielt haben. Also natürlich hat er nicht voll gespielt, um das jetzt gleich vorne wegzuschieben. Aber er stand anderthalb Meter hinter der Grundlinie und hat reingeschubst und hat dann irgendwie so einen Slice gespielt, der war halb lang. Und dann hat sie die Rückhand diagonal gespielt und da kam er nicht mehr richtig dran und der Ball ist ins Ausgeflogen. Das war ein langer Ballwechsel, also so 17, 18, 19 Schläge. Das hat es natürlich ja auch so ein bisschen ausgemacht, ne? Damen gegen Herren, Alcaraz ist gegen die Griechin ausgeschieden.
Sakkari,
danke, Maria Sakkari. Er hat einen Vorhandstopp probiert, mitten im Ballwechsel, der kläglich ins Netz gegangen ist. Und Alcaraz war so ein bisschen auch der heimliche Star oder das Spirit Animal dieses One-Point-Slams, weil eine Kamera ihn die ganze Zeit verfolgt hat mit seinen Emotionen. Also der hat richtig mitgefiebert, sowohl on-court und dann später war er dann in den Katakomben im Fitnessraum. Da war auch noch eine Kamera auf ihn, als das Finale lief und so weiter. Und es gab einen Ballwechsel von Medvedev gegen einen Amateurspieler oder gegen eine Amateurspielerin. Gegen einen Amateurspieler. Der Amateurspieler hat nach einem Lob durch die Beine gespielt und Medvedev hat den Rückhand-Volley gerade noch so reingekriegt, hätte aber fast den Return auch nicht bekommen und alle Profispieler waren auf der Bank und haben mitgefiebert und Marat Safin. Also es waren schon große Emotionen und aus PR-Sicht natürlich ein Riesenerfolg für die Australian Open. Und ich bin sehr gespannt, wie die anderen Grand Slams auf diese Sache reagieren werden, weil also das hat Laune gemacht. Der Center Court war voll, die Zuschauer waren komplett entertained. Wir, merkst du jetzt auch, wir reden darüber auch mit Emotionen. Also es war eine echte Win-Win-Situation für das Turnier, eine gute Sache. Die machen ohnehin sehr viele Dinge. Hast du mitbekommen, dass die 10 Millionen australische Dollar ausgelobt haben für denjenigen, der das komplette Bracket der Australian Open richtig tippt?
Nee, ja, habe ich nicht mitbekommen.
Du kannst das komplette Draw tippen bis zum ersten Ballwechsel des Turniers. Und die Australian Open versprechen 10 Millionen australische Dollar für denjenigen, der entweder das Damen- oder das Herrentor komplett richtig durchtippt.
Ja, weiß nicht, ist toll, aber ich meine, wenn sie nicht wissen, wohin mit dem Geld, also dann weiß ich nicht, kann man, also die machen, ich, also bei Australian Open bin ich wirklich fair, die machen sehr, sehr, sehr viel für die Spieler. Mhm. Die machen auch sehr viel für ihre Jugendarbeit, die fördern extrem die eigenen Landsleute und unterstützen da sehr mit Reisekosten, Zuschüssen, Trainern und so weiter. Deswegen, das sind wirklich die letzten, denen man das vorhalten kann, aber das hört sich ja jetzt für mich klar. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand schafft, ist natürlich auch sehr, sehr gering. Wahrscheinlich bleiben die 10 Millionen sogar im Pott, aber es hört sich für mich jetzt fast schon so an, okay, suchst jetzt irgendwie nach Gründen, Geld zu verschenken und irgendwas zu machen.
Ja, da geht es natürlich auch noch um größtmögliche Aufmerksamkeit, um mit der Wette sozusagen in größere Medien zu kommen, die darüber berichten. Das ist ja alles. Es erinnert mich ein bisschen daran, an diese ganzen NBA-Teams, die früher so Half-Court-Shots angeboten haben in den 90ern oder von der anderen Seite. Und wenn du triffst, gewinnst du eine Million oder 100.000 Dollar. Da gab es auch mal die ein oder andere Geschichte, weil das Geld über Versicherungen sozusagen bereitgestellt wurde und das als unwahrscheinlich gegolten hat, dass ein Amateur oder ein Zuschauer diesen Wurf trifft. Und als das dann das erste Mal passiert ist, weil das irgendein College-Spieler war halt, der ausgewählt wurde, dann wollte die Versicherung nicht zahlen und dann gab es Riesendings und so. Also ich hoffe jetzt mal, dass diese 10 Millionen da irgendwo hinterlegt sind, weil wenn da, also das ist natürlich schon unrealistisch bei so einem großen Feld, aber über die Masse, wenn da jetzt zigtausend Leute da mitmachen, so weiß ich nicht, kann schon irgendwie mal passieren. Es ist halt immer eine 50-50-Chance bei jedem einzelnen Spiel, ne? Ja. Ja, also ich weiß, wer nicht gewinnen würde. Ich auf jeden Fall. Ich gehe das Ganze zu realistisch an. Weißt du noch, früher in der Schule, wenn so WM-Tippspiele waren, hat immer irgend so ein Mädel oder ein Junge gewonnen, der gar nichts mit Fußball zu tun hatte bei der Fußball-WM?
Nee, kenn ich jetzt
doch
nicht,
aber immer.
Kann ich mir vorstellen auf jeden Fall.
Weil die halt so 1-0 alles so, egal. So Saudi-Arabien gewinnt gegen Argentinien 2-1 und so ein Kram halt. Mhm. Gut. Eine Hörerfrage noch, bevor wir kurz noch über Zverev und Liss reden und dann auch zum Ende dieses Podcasts kommen. Flo, als Patreon, vielen Dank für deine Unterstützung, möchte wissen, was ist denn dein Popcorn-Match der ersten Runde? Er fragt Bergs gegen Hurkacz, Fragezeichen.
Ja, ist ein sehr, sehr guter Tipp, vor allen Dingen, weil Hurkacz sehr, sehr gut beim United Cup gespielt hat. Da auch gegen Sascha gewonnen hat, unter anderem viele Punkte für Polen geholt hat. Bergs natürlich immer ein sehr, sehr cool anzuschauender Spieler mit seiner Athletik und spektakulären Shots, vor allen Dingen vorne am Netz, wenn er so die Bälle so fast rein dankt. Ich hatte aber, was sich jetzt leider widerlegt hat, Berrettini gegen Deminor, mir natürlich rausgeschrieben, aber jetzt hat Berrettini vor ein paar Stunden gerade rausgezogen von Australian Open. Deswegen wird da jetzt noch ein Lucky Loser nachkommen. Und das wird dann für mich kein Popcorn-Match mehr. Ansonsten sind für mich noch so interessante Partien. Natürlich als Australier Popperin gegen Alexandre Müller. Dann Arnaldi, der ein bisschen abgerutscht ist im Ranking, gegen Rublev. Musetti gegen Collignon. Und Shelton gegen Umber. Das sind so für mich die Partien, die ich mir in der Einzelübertragung reinziehen würde, wenn ich das könnte. Ja.
Mhm.
Ja, das also, war für dich da eins, also die sind natürlich stark, weil wenn ich ja was auswähle, hat das ja seine Berechtigung. Aber hast du denn auch mal reingeschaut? Hast du ein Match, was dir besonders aufgefallen wäre, weil du hast ja auch schon mal deine Sichtweisen, wer jetzt eine besonders saubere Technik hat oder so. Vielleicht hast du ja einen anderen Spieler ausgewählt oder war da jetzt alles
du hast
dabei?
Du hast schon eine gute Auswahl getroffen. Ich hatte, während du gerade gesprochen hast, versucht noch die Verletzung von Berrettini rauszufinden. Ist mir jetzt aber auf die Schnelle nicht gelungen. Es ist halt einfach super. Also der Junge ist mittlerweile 29 Jahre alt, ne? hat vor 7 Jahren Wimbledon-Finale gespielt und kommt auf keinen grünen Zweig mehr über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Er hat ja auch bei den Davis Cup Finals solide gespielt und seinen Anteil an Italiens Sieg gehabt, aber er schafft es nicht, den Körper dauerhaft in eine Position zu bringen, dass er wieder ein Herausforderer ist. Das ist schon bitter. Das ist das, was mich eher beschäftigt hat. Aber wenn ich jetzt umswitchen müsste, weil ich bin auch so von dem Menor und ihr habt es ja auch wahrscheinlich gesehen, ich hatte es in meiner Story gepostet, wo er on court gefragt wurde, weil er so ein krasser Straw hatte, nicht nur Berrettini, sondern auch danach sind schwierige Gegner. Der ist unter anderem bei dem neuesten Mitglied der Top 10 auch im Dings. Was ist denn heute mit mir los? Kannst du mir bitte mal den Kasachen, der gerade in die Top 10 sind, den Namen geben, bitte?
Publik.
Ich habe heute ein bisschen Probleme mit Namen. Vielleicht werde ich alt, Leute. Macht euch Gedanken um mich, bitte. Publik ist ja jetzt in den Top 10, nachdem er Hongkong gewonnen hat. Auch eine krasse Geschichte. Und die Menor hat ein krasses Draw und hat da einen coolen Satz gesagt. Hat gesagt, if it's meant to be easy, everybody would do it. Also wenn es leicht wäre, würde es jeder machen. Aber jetzt hat er zumindest, kriegt er einen Lucky Loser in der ersten Runde und nicht Berrettini, der ja an einem guten Tag mit einer guten Aufschlagleistung immer noch jeden Spieler ärgern kann. Für mich wäre es dann, ich würde dann auf Humbert gegen den Top-Amerikaner gehen, glaube ich. Das ist, glaube ich.
Jetzt gerade, ich habe nochmal versucht, auch rauszufinden, ob schon was raus ist wegen Berrettini-Verletzung. Mhm. Und dann bin ich, nach erfolgloser Recherche bin ich auf einen Artikel bei Tennisnet gekommen, wo Patrick Muratoglu seine besten Paarungen für die erste Runde zeigt. Und da wollte ich jetzt interessehalber mal lesen. Und er steht als erstes, also ich habe es vorher nicht gesehen, als erstes steht Berrettini gegen Demminauer. Ja, dann er hat Dimitrov gegen Machatsch. Machatsch hat ja gerade ich glaube, Adelaide gewonnen.
Hat Dimitrov ein Vorbereitungsturnier gespielt? Oder ist es das erste Turnier nach der Verletzung?
Der hat gespielt dieses, der hat gespielt, aber dieses, ich weiß nicht, ob das ein Einladungsturnier ist.
Er hat Brisbane gespielt.
Und noch ein weiteres.
Ah ja, okay. Er hat gegen Carreño Busta gewonnen. Und dann gegen den Belgier.
Genau.
Ja, der hat dieses Invitational hat er gemacht, ja.
Genau. Und gegen die Highlights gegen Carreño Busta habe ich gesehen. Boah, der hat so unglaublich gespielt.
Ja, weißt du, was das Problem ist?
Genau, dann aber weiter.
Das Problem ist, dass wir jetzt wieder von Best of Five reden. Und ich meine, er hat auch unglaublich gegen Sinner gespielt im Achtelfinale von Wimbledon, bis dann dieser Brustmuskel geplatzt ist. Ist halt die Frage, ob der mit Mitte 30 noch in der Lage ist, nach so einer Verletzung jetzt ein körperlich anstrengendes Best-of-Five-Match durchzustehen. Und wenn ja, wie ist dann die Recovery wieder? Ne? Das tut mir halt eigentlich so leid, weil der so spielerisch ja immer noch so ein Top-Level abrufen kann. Egal, bist du auf Muratoglus Spuren?
Ja, genau. Er hat auch Shelton gegen Humbert. Er hat Zverev gegen Diallo und Patchy Pericard, den er bestimmt hier auch aus unserem Podcast kennt, gegen Sebastian Baez. Also lustigerweise relativ viele Überschneidungen. Deswegen sollte ich mich vielleicht mal bei Tennisnet melden, falls Patrick ausfällt, könnte ich so eine Kolumne auch mal machen. Ich würde ähnliche Matches tippen. Das war jetzt gerade der Beweis dafür.
Wally Masur, deutscher Zonga. Weißt du warum?
Nur ein Jahr gut gespielt.
Nee, das meine ich gar nicht. Hast du gar nicht mitbekommen. Es gab so einen kleinen öffentlichen Zoff zwischen Zonga und Muratoglu. Hast du den mitbekommen?
Ja, genau. Und dann ging es darum, dass Prime Zonga viele Spieler geschlagen hätte. Und dann hat Muratoglu gesagt, ja, aber Prime Zonga war nur ein Jahr.
Ah, okay. Den Satz habe ich wiederum nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass es darum ging, dass Zonga bemängelt hat, dass jetzt nur Sinner und Alcaraz an der Spitze sind und die Leute dahinter nicht die Qualität haben, die die Gegner hatten zu seiner Prime. Also sprich die Wawrinkas, Berdichs, Ferrers, Monfils, also die Jungs, die damals in der Top 10 waren. Und Muratoglu hat energisch widersprochen. Und wer hat recht?
Schwer zu sagen. Ja, beide positionieren sich da relativ stark.
Aber ist ein
Aber
Thomas Berdych in seiner Top-10-Form stärker als zum Beispiel Musetti oder Draper, wenn er fit ist? Das ist ja dann ungefähr
Berdych war halt
vergleichbar,
schon
ne?
mal, also ja, Berdych war ja schon mal Grand Slam-Finale. Die beiden Beispiele jetzt nicht. Also es ist jetzt schwierig, die Parallelen halt von einem Spieler
Ja,
direkt auf
okay.
den nächsten zu ziehen.
Dann lassen wir es vielleicht.
Aber ich meine, Musetti auch schon Olympia gut gespielt, große Spieler geschlagen. Also Potenzial ist schon da, aber natürlich nicht wie damals auch die jetzigen Top 2 zu schlagen oder damals die Top 3 oder 4 mit
Ja,
Murray.
ja. Ihr seht, es gibt dann doch viel zu besprechen und man kommt immer von einem Thema zum anderen und uns läuft die Zeit ein bisschen weg und wir müssen natürlich nochmal die Deutschen zumindest ankratzen. Unsere Top-Spieler gehören natürlich in den Advantage-Podcast. Wally, Alexander Zverev, du hast ja den Gegner schon angesprochen, gegen Gabriel Diallo, den Kanadier, ist einer der stärksten nicht gesetzten Spieler in der ersten Runde.
Das hat Sascha in der PK gesagt. Deswegen übernimmst du das.
Ja, aber auch vom Ranking. Ja, stimmt.
Ja, der steht 41. Das ist einfach ein Draw. Das sind nicht einer der stärksten Ungesetzten.
Naja, es sind 11 Spieler vor ihm, die nicht gesetzt sind, oder? Nee, 8.
Ja, aber findest du auch, dass er Level von 41 hat? Also ist nicht so leicht, wenn man nicht so, also es ist ein Spieler, den man nicht so krass verfolgt, aber ich finde, auf den ersten Blick, so wie ich ihn in Erinnerung habe, steht er jetzt eher gerade sehr, sehr hoch und hat in Adelaide lustigerweise, also nicht, dass ich das wirklich lustig finde, aber gegen Doppelspieler Vavasori verloren, der immer wieder sensationell gut im Einzel auf einmal ist, wenn er dann mal die Chance hat, reinzukommen als Alternate, sich qualifiziert hat dort in Adelaide und ja, Diallo geschlagen hat als Top Ten Doppelspieler und Einzel eigentlich, ja, aufgrund mangelnder Teilnahmemöglichkeiten nicht mehr so hoch.
Ich will mich nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, weil ich ihn nicht so gut kenne. Ich habe ihn beim vorvergangenes Jahr bei den Davis Cup Finals trainieren und spielen sehen. In dem Jahr, als Nadal zurückgetreten ist. Da ist er mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Hat jetzt noch kein, wie du schon gesagt hast, keinen Top-Start. Der hat davor in Hongkong gegen De Jong gewonnen und dann gegen Wong verloren. Und dann direkt gegen den Doppelspezialisten, wie du es eben gesagt hast, verloren. Ja, vielleicht ist es ein bisschen ein Understatement von Sascha und ich habe es tatsächlich gerade so ein bisschen unbewusst übernommen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, jetzt mal unabhängig davon, dass er ein relativ toughes Draw hat, auch unabhängig von der ersten Runde, er hat gesagt, um einen Knochen gesund zu machen, das dauert einfach ein bisschen. Angesprochen auf seine gesundheitliche Situation. Es ist sehr allgemein, also das ist jetzt der deutsche Teil der Pressekonferenz mit den schreibenden Kolleginnen vor Ort. Es ging darum, wie es ihm körperlich geht, nachdem er ja letztes Jahr schon durchaus Verletzungsprobleme hatte. Also was wir wissen von seiner Seite aus, waren ja dauerhaft Rückenprobleme und gegen Ende des Jahres auch Knöchelprobleme. Da gab es ja das eine Spiel gegen Sinner, wo er relativ hat durchlaufen lassen, was kein wirkliches kompetitives Match war. Woraufhin es hieß, er hat Knöchelprobleme. Wir wissen nicht, ist es der Knöchel, der 2022 in Paris umgeknickt ist und 7 Bänder hat reißen lassen. Und es war jetzt so kryptisch, dass niemand auf diese Gesundheitsnachfrage gefragt, also profiliere mich hier nicht und die Kolleginnen vor Ort machen alle gute Arbeit und so weiter. Ich hätte nur wahrscheinlich, wenn ich die Chance gehabt hätte, nach der Antwort, wenn ich schon meine Hand oben gehabt hätte, meine Frage umgeframed, was auch immer ich hätte fragen wollen und wäre komplett nachgegangen und hätte gefragt, was für ein Knochen meinst du denn? Ist es am Knöchel? Ist es am Rücken? Was war denn kaputt? Und dann hätte er die Chance gehabt, sich zu positionieren oder zu sagen, nee, das möchte ich nicht sagen oder so. Weil Es alles ja immer, und wir kriegen ja auch Einsendungen, das kriegst du ja teilweise auch manchmal mit, auch über Advantage, dass ja schon auch Fans fragen, hey Yannick, hast du irgendwelche Infos? Jetzt hat er gesagt, er ist krank oder war zum Beispiel in Bologna über Nacht krank geworden oder Knöchelprobleme. Was hat er denn jetzt genau? Wie ist der Heilungsverlauf? Und bei Sascha ist es ja so, dass er dann oft auf Pressekonferenzen was sagt. Aber relativ allgemein gehalten ist. Und wenn man dann direkt oder in den nächsten Runden mal nachfragen möchte, er dann nichts mehr preisgibt, was einem dann ein bisschen so zurücklässt im Sinne von, dass man nicht genau definieren kann, was die Verletzung ist, nicht genau einschätzen kann, wie sehr es ihn einschränkt und auch nicht genau weiß, was ist eigentlich genau los oder ist es nur ein bisschen, ich sage nicht, dass es so ist, ist nur eine Hypothese, dass es so ein bisschen sein Narrativ ist, um Druck vom Kessel zu nehmen. Ne? Nochmal, ich sage nicht, dass es so ist. Aber es lässt halt so ein bisschen Spielraum für solche Szenarien übrig. So, also der Satz, den er genau gesagt hat, war, um einen Knochen gesund zu machen, das dauert einfach ein bisschen. Ist ja auch bei Sascha so, dass er sich manchmal im Englischen sogar wörtlich expliziter ausdrückt als im Deutschen. Dann kam nicht die Nachfrage. Er hat gesagt, letztes Jahr hat es mich schon, was auch immer, extrem eingeschränkt. Ein Match war gut und dann war es meistens schwer für mich. Wir werden sehen, wie es jetzt ist. Generell hat er gesagt, er war sehr früh in Melbourne, aufgrund dessen, dass United Cup ja Vorrunde ausgeschieden war. Er hat viel trainiert und seine Leistung wird von Woche zu Woche besser. Was ich noch ganz interessant fand, damit möchte ich dich konfrontieren, weil du das viel besser einschätzen kannst als ich. Er wurde gefragt, auf was er trainingstechnisch in der Offseason seinen Fokus gelegt hat. Und er hat gesagt, eine Thematik war, die leichteren Bälle mit mehr Zug und Tempo zu spielen. Kannst du das einmal einordnen?
Ja, also für mich klingt es so, als würde er auf Situationen, wo er was machen kann, wo er Druck generieren kann, wo er das Spiel an sich reißen, dominieren kann, also quasi ein kürzerer Ball oder ein Ball mit weniger Druck, dass er da halt versucht, einfach mehr Impact, also oder Schaden anzurichten, mehr das Spiel zu übernehmen, wahrscheinlich mehr ranzugehen und einfach da von der Aufmerksamkeit her angefangen, aber dann halt auch von den Beinen und vom Armzug her mehr dann übernehmen möchte und aggressiver sein möchte, wenn er die Chance dazu hat.
Aber es hat jetzt nichts mit den generell leichter werdenden Bällen zu tun, also von den Marken her?
Nee, so deute ich das überhaupt
nicht.
Ah, okay,
gut, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob er das so gemeint hat. Er meinte jetzt leichtere Bälle von wegen, die der Gegner leichter zurückspielt.
Genau, geht ja darum, in welchen Situationen bleibt er passiv, abwarten und wann ergreift er die Chance, um zu übernehmen.
Dann habe ich es komplett falsch oder anders interpretiert, weil ich dachte, er meint die immer generell leichter werdenden Bälle.
Ja. Dann kann ich mir nicht vorstellen.
Okay. Nee, gut, ist ja gut, dass du's, dass du das so, dafür haben wir dich ja hier. Perfekt. Als zweites Thema hat er Surf and Volley genannt, mit der Einschränkung, Zitat, auch wenn das schwer ist, bei der Return-Stärke von Alcaraz und Sinner das umzusetzen. Ich finde generell, dass Sascha Zverev in den letzten Jahren deutlich zugelegt hat, was das Netzspiel angeht. Ich finde manchmal sein Vorhand-Volley sieht ein bisschen wackelig immer noch aus, so von der Technik. Der sieht nicht so ganz sauber oder schön aus wie, ich will jetzt keinen anderen Spieler nennen, wie du, wie dein Vorhand-Volley.
Mhm, ja, ganz genau.
Der sieht manchmal so ein bisschen so gedrückt so aus, aber er ist super effektiv und ordentlich geworden. Also wenn er sich nach einem Angriff stark oder nach einem Aufschlag nach vorne traut, ist die Quote am Netz gut und ist ein vorbereitender Schlag, wenn er einen Spieler in die Ecke drückt, wo er danach den nächsten Volley nur noch reinspielen muss oder ein direkter Punkt. Ich finde, da hat er sich deutlich verbessert. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, Surfen-Volley zu spielen, ne? Als irgendwann im Ball.
Ja, erstmal das und Sascha ist jetzt auch ein Spieler, der eher vorrücken möchte, um dann abzuvolieren, also quasi mit dem Volley dann eigentlich den Punkt zu beenden, dass der vorbereitende Schlag halt schon so eine Wirkung hatte, dass er jetzt nicht gerade dafür trainiert und darauf lauert, ersten Volley auf T-Linienhöhe tief vor die Füße gelegt zu bekommen, den dann irgendwie anzuspielen und dann nochmal ein Volley zu spielen. Aber gegen die Gegner, wo es halt wichtig ist und entscheidend sein könnte, namentlich Sinner und Alcaraz, die haben natürlich die Qualität, nicht nur ihre Return-Position anzupassen, Matches vorne zu returnieren, aber auch hinten zu returnieren. Aber vor allen Dingen können die halt auf beiden Seiten aus dem Stretch, also wenn der Ball wirklich nach außen kommt, einfach noch die größte Power entwickeln. Wenn du jetzt einem Einhänder hart in die Rückhand servierst und eine gute Platzierung hast und der muss sich strecken, es ist eigentlich unmöglich, dass der außer noch irgendwie den Ball mit dem Slice zurückzublocken, da noch Power generieren kann. Die beiden, das macht sie ja auch im Grundlinienspiel so stark, haben die Schnelligkeit, die Beweglichkeit, die Explosivität halt auch aus von hinteren Positionen und sehr, sehr seitlichen Positionen auf beiden Seiten einfach den Ball noch was mitzugeben, zu kontrollieren, dann sogar von der Handfertigkeit noch den Skill im letzten Moment vielleicht ein bisschen mehr Drall zu geben, dass der Ball sich halt, wenn jemand Surfen Volley spielt, noch senkt vorher. Also die sind so komplett, dass es halt also gerade gegen die, wo es wichtig wird, noch mal schwieriger ist, nach Aufschlägen nach vorne zu kommen, weil sie einfach so viele Möglichkeiten haben. Aber ihm bleibt ja leider Gottes nichts anderes übrig, als zumindest sein Spiel damit anzureichern und das halt auch als Option zu haben, weil das immer wieder einzustreuen gegen die ist auf jeden Fall besser, als denen jedes Mal das gleiche Bild zu geben und die in der Gewissheit zu lassen, okay, wenn er aufschlägt, bleibt er immer hinten. Das heißt, ich kann immer einfach lange in die Mitte returnieren und bin im Ballwechsel.
Danke für deine Einordnung. Sehr interessante Punkte, die ich so nicht hätte darstellen können. Danke dafür. Wally, was gibt Australian Open Finale an Punkten? 1000, ne?
Ich glaube 1000, Sieger
ja,
2000.
Das Sieger weiß ich. Ich war mir nur nicht sicher, ob es 1000 sind, aber ich glaube schon. Weil Sascha hat ja das Finale zu verteidigen, 1000 Punkte. Er hat auch nochmal gesagt, dass er weiß, dass letztes Jahr kein gutes Jahr für ihn war. Aber in Relation zu den vielen Verletzungen sei er schon stolz drauf, dass er das Jahr trotzdem auf Position 3 beendet hat. Aber er natürlich andere Ansprüche hätte. Wenn man sich seine Auslosung anschaut, über Diallo haben wir jetzt geredet, Popperin könnte Runde 2 sein, Norrie Runde 3, Achtelfinale Rublev. Also sind jetzt alles bekannte Namen schon, die man jetzt nicht in den allerfrühen Runden haben möchte, aber natürlich trotzdem schlagbar sind. Und auch das Head-to-Head gegen Rublev ist deutlich positiv. Diese flachen, harten Schläge liegen Zverev ja eigentlich. Viertelfinale allerdings wäre Medvedev oder Ogier Aliassime. Gegen Medvedev hat er eine deutlich negative Bilanz, ihr wisst das auch. Es sind immer taffe Spiele gegen Medvedev für ihn, eher so 40, 60 Spiele, finde ich immer. Auch so von allem, was da so immer so ein bisschen mitschwirrt und Ausstrahlung und Vergangenheit von den beiden. Oder Ogier Aliassime, gegen den er ja auch in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit auch Niederlagen kassiert hat. Er ist in der Alcaraz-Hälfte, bedeutet Halbfinale wäre Alcaraz und Sinner und oder Djokovic könnte erst im Finale warten. Wir hatten euch in der auf der Instagram-Seite von uns advantage-podcast gefragt, was ihr davon haltet, von der Auslosung. Und wir haben 15, 16 Antworten bekommen und viele haben geschrieben, echt tough, aber machbar. Machbar bis einschließlich Runde 4, hat Anja zum Beispiel geschrieben. Viele haben Viertelfinale geschrieben. Halbfinale sollte das Ziel sein, hat hier noch jemand geschrieben. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, würde ich eigentlich so mit einhergehen. Wollte nochmal eine kleine Korrektur einschieben.
Bitte.
Ja, ich hatte im Kopf so einen Shortcut, den ich einfach gesagt habe mit den 1000 Punkten fürs Finale, aber es hat sich so falsch angefühlt, dass ich direkt nochmal kurz nachgeschaut habe. Also Halbfinale sind 800 Punkte, dann Finale 1300. Und für einen Sieg 2000.
Perfekt. Du wirst immer mehr zum Journalisten, immer Fact-Checking und Doppelchecken.
Nein, hör auf, bitte.
Das triggert dich immer, deswegen sage ich das von Zeit zu Zeit mal. Alles gut. Also du denkst auch so, Richtung Halbfinale ist realistisch?
Ja, absolut. Also wenn der Körper hält, wir wissen alle, wie gut er spielen kann, hat im letzten Jahr da sein bestes Turnier gespielt, mit einer durchwachsenen Vorbereitung beim United Cup. Und ja, es wird dann darauf hinauslaufen, wie er, also ich glaube, er wird die ersten Runden überstehen. Und so wie es auch in den Nachrichten schon durchgeklungen ist, dann kommt es ein bisschen auf die Form an. Und da ist natürlich die Aufgabe nicht leicht gegen Medvedev oder Aliassim, wenn die auch so weit kommen, weil es beide Spieler sind, gegen die er sich eher auch mal einen Tick schwerer getan hat, als jemand, wo man sagt, ja, das ist auch einer, der ihm auf jeden Fall liegen wird.
Sehr gut. Dann lass uns zum Abschluss dieses Podcasts noch kurz über Eva Lys, die deutsche Nummer 1, sprechen. Das hat sie sich ja auch verdient mit ihren Leistungen. Erwähnen möchte ich trotzdem noch, dass Venus Williams durch ihre Wildcard, die sie von den Veranstaltern bekommen hat, zur ältesten Spielerin werden wird, die überhaupt in der ersten Runde eines Grand Slam Turniers spielen wird. Die siebenmalige Grand Slam-Siegerin bekommt es am Sonntagmorgen bereits mit Olga Danilovic, der Serbin, zu tun und übertrifft damit alterstechnisch die Japanerin Kimiko Date, die bislang mit 44 Jahren die älteste Teilnehmerin war. Und 45 Jahre ist Venus Williams alt. Hat jetzt auch bei Vorbereitungsturnieren, so wie so oft, wenn sie sporadisch die letzten Jahre gespielt hat, immer mindestens einen Satz gewonnen gegen Top-100-Spielerinnen und dann über die, oder hat ja auch manchmal sogar Matches gewonnen, dann aber über die Dauer oder die Recovery im zweiten Match wird es dann aber immer schwer. Kommen wir zu Eva Lys. Wir haben ja insgesamt 8 deutsche StarterInnen im Wettbewerb. Der Vollständigkeit halber, Tatjana Maria spielt gegen Petra Marcinko aus Kroatien, Nummer 77 im Ranking in der ersten Runde. Laura Siegemund trifft auf die an 18 gesetzte Lyudmila Samsonova. Und Laura ist ja auch immer so für die großen Bühnen gemacht und hat ja super gespielt auf Grand Slam-Ebene letztes Jahr, also durchaus machbar. Und Ella Seidel spielt gegen, jetzt schwierig, Oksana Selekmeteva, die ist 98. im Ranking. Und der Vollständigkeit halber, Jannik Hanfmann musste ja keine Quali spielen, ist reingerutscht, kurz vor Beginn der Quali, direkt ins Hauptfeld, spielt gegen Zachary Svajda aus den USA, 143 momentan. Strofi spielt gegen den Tschechen Kopriva, der genau 100. ist im Ranking. Und Daniel Altmaier spielt gegen Marin Cilic, der momentan 70. ist. So, und Eva spielt gegen Sorana Kirstea, die Rumänin, die 41. ist, die vor ein paar Wochen auf Instagram bekannt gegeben hat, dass das ihre letzte Saison sein wird. Die ist also auf Abschiedstour. Und eine zweite Runde wäre gegen Naomi Osaka. Was das Besondere ist, Wolli, bei Eva ist, dass sie das Achtelfinale zu verteidigen hat und dass das in Relation zu ihrem Ranking relativ viele Punkte sind.
Ja, das stimmt. Also wir hatten uns das ja auch im Vorfeld kurz angeschaut. Sollte sie jetzt die Punkte, was wir natürlich nicht hoffen, nicht verteidigen, würde sie ein bisschen abfallen in der Rangliste, aber ist jetzt aktuell bei 40, würde dann ungefähr auf 60 fallen, also jetzt weit davon entfernt aus den ersten 100 und ihr Top-Ranking zu verlieren, aber trotzdem sind es die Punkte, die den höchsten Wert hatten in der Wertung aus dem letzten Jahr. Und sie hat, wie du es gesagt hast, in der ersten Runde halt auch eine Gegnerin, die genau in ihrem Rankingbereich steht mit Position 41. Und das lässt jetzt erstmal auf den ersten Blick darauf schließen, dass es ja keine leichte Auslosung ist. Bei Diallo hat man gesagt, einer der besten Spieler, der nicht gesetzt ist. Deswegen könnte man das hier auch direkt drauf übertragen, ohne da jetzt ganz heftig im Detail zu sein, aber es ist natürlich schwierig, bei einem Grand Slam als ungesetzte Spielerin so einen Run in Anführungsstrichen, also einfach auch ein gutes Ergebnis mit vielen Siegen hintereinander zu bestätigen. Sie hat jetzt im United Cup sehr ordentliche Matches gespielt.
Überragendes Match. Ich habe die letzten beiden Sätze, also 2 von 3 Sätzen habe ich gesehen. Hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen.
Ja, und konnte da halt gute Matchpraxis sammeln und sicher ein gutes Gefühl auch mitnehmen. Sie hat halt auch in der PK gesagt, dass sie eine Spielerin werden möchte oder noch mehr werden möchte und es ein Ziel war, jemand zu sein, der eine unangenehme Auslosung ist. Mhm. Und ja, ich glaube, dass sie das mit ihrem Spiel einfach mehr und mehr schafft. Und ja, es bleibt abzuwarten, ob sie jetzt halt wieder so erfolgreich spielt, weil wie gesagt, es ist einfach sehr, sehr schwierig, wenn man noch nicht mal eine Setzposition hat. Aber ich glaube, dass jede Runde, die sie da gewinnt, ihr natürlich gut tut, auch vom Ranking her und natürlich auch um ein paar Punkte zu verteidigen.
Ich finde das eigentlich eine fantastische Herangehensweise zu sagen, ich möchte eine unangenehme Gegnerin sein in der Auslosung. Da dreht man ja so ein bisschen den Spieß um, weil auf der anderen Seite hat sie ja durchaus auch durchblicken lassen, jetzt in der deutschen PK, dass sie, dass der Erwartungsdruck auch gestiegen ist. Ne? Sie hat gesagt, man sagt ja generell, dass das zweite Jahr auf der Tour, wenn man dann in der Top 100 ist, das Schwierigste ist, weil man dann alles bestätigen muss, was man letztes Jahr geleistet hat. So, das hat sie unter anderem gesagt. Der Gedanke an das letzte Jahr, an das Achtelfinale ist natürlich immer da. Das bringt sicherlich einen gewissen Druck. Ich habe eigentlich nie wirklich auf die Punkte geschaut und immer, wenn ich das so gemacht habe, habe ich auch am besten gespielt. Aber sie wurde natürlich jetzt von den Medien auch damit konfrontiert. Also, aber wusste sie natürlich auch im Vorfeld. Ne? Das war ihr größter Erfolg. Die hat jetzt nicht plötzlich vergessen, dass die Achtelfinale da in den Punkten stehen hat. Ja, aber das wird jetzt ihre Herausforderung sein. Bei Eva muss man ja auch immer ein bisschen gucken, sie muss gucken, dass sie auf ihren Körper hört, wie ihre Stoffwechselerkrankung, Autoimmunkrankung da ist und so weiter. Und ja, taffe Gegnerin und dann von Match zu Match gucken. Sie hat ja jetzt, was hatten wir vorhin gesagt, knapp 20% ihrer Punkte zu verteidigen.
Ja, sowas ungefähr.
Das heißt, wenn sie jetzt erste Runde verlieren würde, würde sie irgendwie 60, 70 dann stehen. So ist jetzt kein, also ist schon Abfall, aber ist jetzt nicht so, dass sie aus den Hauptfeldern der Slams fallen würde und plötzlich nirgendwo mehr reinkommt. Also mit einer gesunden Herangehensweise kann das schon was werden. Aber natürlich schauen die Deutschen jetzt mehr auf sie und auch die Medien. Sie hatte jetzt eine Pressekonferenz, so wie Sascha eine Pressekonferenz hatte und so weiter. Das hat jetzt Tatjana Maria und Laura Siegemund nicht vorher, ne? Also die kommen jetzt nicht extra vor dem Turnier rein, wo dann die 7, 8 deutschen Journalisten sitzen und so. Das ist schon eine neue Sache für sie. Ja, sie mag die Aufmerksamkeit, aber bei einem Grand Slam ist das immer noch auch was Besonderes für sie. Man sollte sie jetzt, glaube ich, auch nicht überfrachten mit Erwartungen. Sie ist jetzt die deutsche Nummer 1, so nach dem Motto, sie muss jetzt hier immer zweite Woche abliefern. Also wenn sie Kistea in der ersten Runde schlägt und sich das Duell mit Osaka erarbeitet, und dann da verlieren würde, dann wäre es trotzdem okay. So. So sehe ich die ganze Sache. Ja. Ja. Gut. Dann sind wir auch am Ende angekommen dieses Podcasts. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit den ersten Nächten, die ihr euch um die Ohren hauen werdet. Also es ist immer so ein bisschen die Herangehensweise, ne? Wenn man arbeiten muss, wie viel gibt man aus der Nacht sich selbst für Tennis zur Verfügung und was macht man? Ich gucke immer, was ich für Aufträge habe und gucke natürlich dann die Spiele und bin dann virtuell bei den Aussagen dabei oder so. Aber ich werde mir jetzt auch nicht die kompletten Nächte um die Ohren hauen. Es sei denn, ich krieg so einen Anflug von Lust darauf. Du kannst das natürlich gar nicht machen, ne? Sonst ist dein Trainingsrhythmus natürlich oder die Trainingsintensität nicht aufrechtzuerhalten, ne? Schlaf ist was extrem Wichtiges für dich, ne?
Ja, eigentlich für jeden Menschen. Je mehr man den priorisiert, desto besser. Grundsätzlich für Sportler natürlich nochmal umso mehr. Aber ich werde jetzt nicht früher aufstehen. Ich werde es enjoyen, wenn ich am Vormittag vielleicht irgendwo noch Schnipsel mitbekomme oder am Frühstückstisch. Da werde ich es auf jeden Fall immer laufen lassen und es so eng wie möglich verfolgen. Aber in den ersten Runden oder so werde ich jetzt nicht aufstehen, weil dafür ist mein Programm einfach zu tough. Und ich muss auch auf mich schauen, dass ich da irgendwann auch mal wieder hinkomme.
Sehr gut. Wann reist du nach Nussloch an?
Ich denke nächste Woche Sonntag.
Okay, gut. Dann ist jetzt meine Aufgabe, die nächsten Tage, du kriegst immer morgens um, wann stehst du auf? Du kriegst morgens um 6.30 Uhr, kriegst du eine WhatsApp mit der Nachtzusammenfassung, Texten von mir. Ich habe nicht so viele Texte zu schreiben. Das von Nora kannst du dir dann aussuchen, was du mir dafür überweist.
Alles klar, das mache ich dann wie gewohnt bei Advantage PayPal oder halt als Patreon dann.
Sehr gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß bei den Australian Open. Bleibt gesund und munter und bis zur nächsten Folge. Was letzte Wort? Ich hatte natürlich fast vergessen, unsere Rhythmus hast natürlich du. Jetzt habe ich sie schon weggenommen, sorry.
Ja. Ja, danke fürs Zuhören, für eure Treue, für eure Unterstützung. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao.